Und deswegen möchte ich einen Toast aussprechen auf das, was wir gerade in den letzten 10 Minuten hier intensiv diskutiert haben. Das war eine schöne Diskussion. Stark. Das war wirklich gut.
Prost. Dass das nicht on cam ist.
So, und jetzt können wir ja alle mal ein bisschen runterkommen. Emotionen kommen runter. Ja, wir brauchen jetzt den harten Shit hier auf jeden Fall. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen.
Heißt ja auch Wasser auf Polnisch.
Ja, ist es so?
Was?
Bei dir lernt man ja immer was. Wodka oder was?
Heißt Wasser.
Polnisch.
Ja.
Mhm. Okay.
Wusstet ihr nicht?
Nee.
Wusstest du wirklich nicht?
Nee.
Besserchen. Eigentlich.
Was?
Besserchen.
Bisserchen? Besserchen.
Eigentlich Besserchen.
Ihr erzählt alle Quatsch. Ich glaube euch kein Wort.
Ja. Schreibt's in die Kommentare, dass Nils
keine Ahnung wachsen.
Ab jetzt einfach ein lautes Nils hat keine Ahnung. Passt generell.
Ich bin Pole übrigens.
Hm? Schön dabei.
Was bist du? Du machst nur halbe Sachen, ne?
Ja.
Exakt.
Ja. So, wir reden über Fußball. Ja, was für ein Spieltag hier wieder hinter uns liegt. Dramatische Partien. Comebacks. Erwartete Siege.
Habt ihr auch oft so Probleme mit fettigen Haaren?
Ja. Ich wasche die dann immer. Also
ja, ich rasiere sie dann immer ab.
Also Nico ist mein größtes Problem, fettige Haare.
Dass du nicht konsequent durchziehst und mal komplett wegmachst. Ich möchte dich mal mit der kompletten Glatze sehen.
Sieht doch gut aus, finde ich auch.
Ja? Das macht dich schnittiger. Ich überlege diese Tolle von früher, das ist schon auf jeden Fall...
Die vermisse ich ein bisschen.
Ja, die Haare sind einfach nicht mehr vorhanden dafür. Da muss man schon leider ehrlich sein. Das ist jetzt nicht irgendwas, was ich modisch gewählt habe.
Und machst du selber so einmal oder gehst du hin und machst ein bisschen Stufe oder so?
Ein bisschen, ja.
Türkisch Hairlines.
Aber ist ja egal. So.
Ein paar Hairlines, ja?
Ja.
Nein, ich möchte nicht über das Thema reden. Ich möchte lieber über unseren schönen Bundesliga-Kanal reden.
Kannst du
das bitte tun, Nils?
Finde ich auch.
Oh, da muss ich euch was erzählen. Großartig. Ich habe gestern mitgekriegt,
ja.
Baumgart gefeuert. Ich hatte ja keine Ahnung, ne? Ich habe ja nichts bei der zweiten Liga, nichts am Hut.
Mhm.
Und dann sehe ich so, Baumgart gekündigt, raus. Und wie ich sofort bei YouTube rein habe gesagt, irgendjemand muss mir jetzt was dazu zu erzählen. Und dann habe ich dich da gesehen.
Ja. Und was habe ich dir erzählt?
Quatsch, wie immer.
Immer Quatsch.
Aber es war halt exklusiv über den HSV.
Ich habe mir das auch angeguckt.
Hast du?
2/3. Ach, das war ein bisschen dann zu lang für meinen Geschmack.
Und ich sag dir,
da hat die
zu wenig Rant.
Nee, ich fand, das war sehr, ich habe nur zwischenzeitlich habe ich dann so überlegt, Moment, hat Tobi eigentlich in den letzten 15 Minuten was gesagt? Nebenbei habe ich noch gezockt so. Und dann habe ich so überlegt, ja, Moment, ist der Nils redet jetzt aber schon seit 15 Minuten, oder? Aber ich fand's gut, weil das waren viele Punkte dabei. Also guckt euch einfach an, die ich nachvollziehen konnte.
Ich habe die Technik zur Verfügung gestellt.
war Therapie, oder?
Das war ein bisschen therapeutisch auch, ja. Aber ich nutze ja auch gerne so Möglichkeiten. Ich darf ja seit vielen, vielen Jahren jetzt hier nicht mehr drüber reden. Ist ja so, wir haben ja diese Sendung ursprünglich... Wir haben die Sendung ursprünglich mal gegründet vor 10 Jahren, Eddie und ich. Weil wir über Fußball reden wollten und wir haben damals
über unsere Vereine reden.
Es ist ja so, wir haben damals kein Format gehabt, wo wir über Fußball reden durften. Deswegen haben wir immer bei Moin Moin unserer damaligen Morningshow oder so darüber gesprochen und dann wurden die Kommentare immer lauter, dass wir das bitte unterlassen sollen, weil die Leute sich nicht dafür interessieren. Dann haben wir eine eigene Sendung gemacht, um das einfach loswerden zu können, haben Tobi dazu geholt und dann ist der HSV einfach abgestiegen und ja toll, wozu habe ich denn diese Sendung eigentlich gemacht? So, du kannst schön über die Eintracht reden. Ja, und dann habe ich halt mal zu so einem Anlass, mal wenn du meinen Trainer lassen wird, dann kann ich halt mal wieder drüber sprechen.
Nils, komm zurück zu uns. Komm endlich zurück, komm nach Hause,
das in die Bundesliga. Das ist der Grund, warum ich dir jedes Jahr sage, dieses Jahr ist der HSV dran, dieses Jahr geht er hoch.
Das denken wir alle.
Du lügst jedes Jahr.
Aber ich muss ja auch sagen, in den 7 Jahren, heute ist vielleicht der Moment, wo man das mal öffentlich sagen kann. Die ersten 5 Jahre war das Häme, ja, hundertprozentig. Da habe ich immer nur gedacht, ja komm, die schaffen das und dann immer. Aber seit 2 Jahren bin ich wirklich, ich muss dir wirklich sagen, es fehlt mir was. Und wenn ich mir jetzt die Tabelle in der zweiten Bundesliga angucke, dann habe ich ein bisschen Angst, was da nächstes Jahr draus werden kann.
Weißt du, du bist einfach der Nachbar eines HSV-Spielers und willst, weil du den magst, willst du, dass das...
Ja, guck mal, ich bin dein Nachbar. Und deswegen, ich merke das schon so. Jungs, ihr müsst da... Ich habe mal wieder richtig Bock auf so... Darf ich das hier sagen? Tod und Hass dem
aber
HSV.
Aber bei mir ist es zum Beispiel mit dem HSV
Derby, dass das wehtut.
Rein opportunistisch. Ich habe einfach Bock, einfach mal wieder ein Heimspiel, ein Eintrachtspiel im Stadion zu sehen, ohne weit zu fahren. Gehen. Ja, St. Pauli versuche ich aber, die Leute, die vermeintliche Connections haben sollten, versagen.
Ich habe bisher noch keine Anfrage von dir bekommen, glaube ich.
Was? Zu St. Pauli habe ich dir natürlich. Ich habe es schwarz auf weiß in WhatsApp.
Aber du bist die Techniker, meinst du nicht, dass der FC St. Pauli dir in einem goldenen Umschlag zwei VIP-Tickets zukommen lässt? Das musst du einfach nur mal äußern.
Ja, St. Pauli ist immer noch sauer über meine Tweets. Insofern.
Ja, zu Recht auch. Ja. Wie auch ganz viele andere, wie das ich stimmt. in den letzten Jahren gemerkt habe.
Ja, wenn man diese Gemüter
im Januar. Ja.
Wenn man diese Gemüter in irgendeiner Form besänftigen möchte, dann könnte man das eventuell durch völlig kostenlosen Zusatzcontent machen, den ihr bei uns auf dem Bundesliga-Kanal findet. Das eben angesprochene Video zur Trainerentlassung beim HSV. Natürlich seit gestern brandaktuell, dampft noch frisch aus dem Ofen. Könnt ihr euch gerne angucken, wenn ihr Interesse habt. Und dann haben wir noch einen Fußballfights gemacht in der letzten Woche. Fand ich auch sehr interessant. Dich habe ich da natürlich vermisst. Du wurdest vertreten von Martin Raffelt, aber...
Ich hatte keinen Bock.
Hattest keinen Bock. Okay. Ja, nächstes Mal hast du vielleicht mehr Bock.
Ja, sag mir nicht.
Wir werden sehen. Genau, also schaut euch das gerne mal an, falls ihr das verpasst haben solltet. Jetzt ist es aber an der Zeit. Wir haben ja schon wirklich jetzt lange wieder Klamauk gemacht, ne? Um über Fußball zu sprechen. Und ich finde, wenn wir schon mal die einzigartige Konstellation haben... Das hat richtig geknackt, ne? Mhm. Interessant. Dass Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen spielt. Und ihr habt ja beide so eine Tradition, dass ihr dann immer ins Stadion fahrt zusammen, ne? Und dann immer so Mützen tauscht. Der eine hat dann eine Frankfurt-Pudelmütze und ein Bremen-Trikot.
Das habe ich aufgegeben.
Ja.
Das habe ich aufgegeben. Ich wäre schon so oft mit ihm dahin gefahren. Ich hätte mir die Scheiße nach wieder
Bremen würde ich ja wohl mitkommen. Das ist ja gerade mal anderthalb Stunden.
Ja, aber nach Bremen will ich, aber ich bin nach Frankfurt mit dir.
Ihr Maultüten, das ist unfassbar. Ich sehe euch schon als Opas im selben Altersheim.
Ja, aber dieses Dicker, meine Güte, nicht einfach mal ein scheiß Auto steigen für deinen Verein nach Frankfurt runter.
Das ist
ja, dann fahr du, ist mir egal.
Bist du schon mal mit dem Auto gefahren?
Wollen wir die gleiche Platte jetzt noch fünfmal spielen?
Ja, aber es ist einfach krass.
Ja, streich doch, dann fahr du doch.
Weil er mit 280...
Mit 280, aber gleichzeitig auf drei Handys.
Ja, kommt. Ich habe neulich einen Stream geguckt von Montana Black, der wurde überholt.
Ja, das habe ich auch gesehen.
Nico.
Ja. Lichthupe.
Ja. So, lass uns mal beim Spiel bleiben. Neuter Versuch.
Entspann dich.
Eintracht Frankfurt, die Mannschaft der Stunde. Der einzige Bayern-Verfolger. Haha. Ironie aus.
Wieso sind sie?
Ja, aber...
Und man muss ja mal ehrlicherweise sagen...
Der Zweite ist immer der Verfolger, unabhängig vom Abstand.
Das ja, aber so wie sie das Spiel gespielt haben, um jetzt mal richtig reinzugehen, ist das doch auch... Also ich mag ja, wie Bremen das gemacht hat, aber Frankfurt hat einfach an 3-4 Stellen einfach gezeigt, dass die eine absolute Spitzentruppe in dieser Liga sind. Du hast keine Chance gegen so eine Mannschaft. Wenn die einfach einen Gang höher stellt, dann bist du als Werder Bremen chancenlos. Und dann kriegst du halt auch einfach mal gezeigt, dass das ein anderes Level ist.
Das ist ja irgendeine komische Form der Manipulation. Das ist natürlich, trifft natürlich nicht ganz das Spiel. Ich finde auch, dass Bremen gerade in der ersten Halbzeit schwach war, im Sinne von nach vorne zumindest schwach, nach hinten stabil, aber wenig zum Spiel beigetragen hat. Weiß gar nicht, ob es überhaupt irgendeine nennenswerte Torchance gab. In der zweiten Halbzeit ist es dann so ein bisschen, was wir schon auch bei der Eintracht häufiger mal so gesehen haben, mit Ausnahme von dem Bochum-Spiel, dass ähnlich auch übrigens wie beim HSV, vielleicht nur mit ein bisschen mehr Fortune, so nach einer Führung irgendwie so den Faden verlieren und dann so vielleicht einen Gang zurückschalten. Wobei ich will eigentlich nicht sagen, dass sie einen Gang zurückgeschaltet haben, aber ja, dann einfach nicht mehr zielstrebig genug nach vorne gespielt haben, um den Sack zuzumachen. Und dann wird es natürlich immer nach hinten raus auch spannend. Ich finde, Bremen stand sehr, sehr gut. Also das ist mir so aufgefallen, ja, nach vorne ist nicht allzu viel passiert, weil auch die Eintracht sehr gut stand, aber Bremen hat es der Eintracht schwer gemacht so in der Offensive, hatten so eigentlich Marmoush sehr gut im Griff, bis auf so zwei, drei Fernschüsse, die du halt eh nicht verhindern kannst. Man muss sagen, das 1-0, das war einfach auch sehr, sehr gut rausgespielt, aber ansonsten, ja, fand ich, war das ein Spiel, wenn man so 90 Minuten Revue passieren lässt, relativ eng. Die Eintracht musste dann am Ende schon auch viel kämpfen und arbeiten. Das Problem war so ein bisschen, dass Bremen es immer wieder mit langen Bällen und hohen Bällen passiert, versucht hat. Und das hat dann die Eintracht einfach mit ihren großen Leuten. Du hast ja dann Tuta auf der Sechs gehabt, der aber dann quasi dann noch ein weiterer Innenverteidiger ist. Koch, Theat, Collins, der auch bulliger Typ ist. Also das konnten die dann alles so ganz gut immer dann da rausköpfen. Das Problem war, dass dann nicht mehr so richtig in den Ballbesitz gekommen sind und dann der nächste Ball von Bremen kam. Aber ich muss sagen, ich hatte nie so richtig Schiss. Also ich hatte jetzt, es gab dann diesen einen Lattentreffer, so das war die größte Chance. Dann gab's noch so
du meinst den gehaltenen Ball?
Oder den gehaltenen, der Lattentreffer war nach Abseits, ne?
Der Lattenball war abseits, genau. Das große Chance war der Kopfball von Reiser auf Dux Flanke, wo dann Trapp nochmal
Mit der Super, und das war so die größte Chance. Ja. Und dann gab es noch so ein paar Chancen, die waren aber alle so meistens, glaube ich, nach Abseits. Also so richtig viel gab es nicht für Bremen.
Aber um da mal kurz reinzugehen, ich finde trotzdem, dass das, also aus Bremer Sicht ja das ist, was dieses Spiel dann doch so auch lehrreich oder auch gut gemacht hat. Normal, wenn du in Frankfurt am Ende verlierst, Haken hinter. Wenn du in Frankfurt 1-0 verlierst, im Prinzip auch Haken hinter, aber du kannst schon ein bisschen was rausholen. Wenn dann ist aber im Prinzip nur diese eine, und das muss man eben mal sagen, wie Ekitike das da bei dem 1-0 gemacht hat, das ist der Unterschied. So, dieses Raum schaffen, diese Ablage, da hast du zugeguckt, das war so ein FC-Moment, da kannst du halt nichts machen. Da siehst du vorher schon, dass das Ding reingeht. Und drumherum, aber Werder Bremen halt schon Fußball spielen will die ganze Zeit, auch gegen Eintracht Frankfurt, gegen das Eintracht, vor dem die an der Rest der Liga Angst hat und wo sie auch Angst vor diesem starken Umkehrspiel von Eintracht Frankfurt haben und dem, was da passieren kann. Und das haben sie auch einigermaßen im Griff, weil sie relativ kompakt stehen. Wir haben ja ein bisschen in der WhatsApp-Gruppe darüber geschrieben. Wenn dann am Ende das letzte Element ist, was denen fehlt, dass sie sich spielerisch keine Chancen erarbeiten können, dann weißt du, woran es einfach der Unterschied ist, warum die einen halt um Champions League mitspielen und die anderen vielleicht um einstelligen Tabellenplatz. Und wenn das letzte Mittel dann ist, dass du halt alles, was über 1,80 ist, einwechselst, damit die irgendwie noch Kopfbälle gewinnen, das ist dann das, was du meinst mit den langen Bällen, was dann vielleicht auch nicht zielführend ist. Und mit der Erkenntnis gehe ich da raus. Das habe ich die Niederlage vorher einkalkuliert, wie sie passiert ist. Ja, ich weiß, das magst du mir nicht, aber es ist so vom Gefühl natürlich. Ja,
weil das ist so eine Einstellungssache. So, nee, eine ist Niederlage nicht. Vorher einkalkulieren ist immer.
Nee, ehrlicherweise, ich bin ja in so einem Jahresplan und da rechnest du nicht mit Punkten in Frankfurt. Viel wichtiger ist, wie du das Spiel gespielt hast. Und wenn da ein Sieg bei rausgekommen wäre, oder sagen wir, dieses Ding geht rein. Du darfst dich als Frankfurt auch nicht wundern, wenn es am Ende 1-1 ausgeht. So. Und dann wäre es halt ein absoluter Gewinn für Bremen gewesen. Aber so ziehe ich da verdammt viel Positives raus aus dem Spiel. Also ich weiß nicht, wie du das
siehst. Ich glaube, beide Mannschaften können Positives rausziehen. Die Eintracht kann da rausziehen, dass sie auch mal so einen Arbeitssieg, der vielleicht ein bisschen schmerzhafter ist oder anstrengender ist, jetzt nicht, wo alles immer super klappt und easy going ist, sondern wo, also mir hat es gefallen, dass die sich reingehängt haben in so ein unangenehmes Spiel, Bremen auch sehr hart dabei, viel immer die Angriffe unterbrochen mit Fouls und so weiter. Also haben die Eintracht nicht so richtig in den Flow kommen lassen. Und dann so ein Spiel dann einfach mal 1-0 dreckig nach Hause zu holen, finde ich, ist eigentlich eine Menge wert. So, ne? Also das sind eben einfach auch mal so Spiele, wo du einfach mal dann 3 Punkte mitnehmen musst, ohne eine Gala zu machen. Und ich finde Bremen, sag ich ja schon die ganze Saison, Bremen muss ich nicht grämen mit der Leistung. Wie ich schon gesagt habe, 1-2 Verbesserungen noch im Kader, so, ne? Und dann finde ich, ist mit dem Kader was zu machen.
Bremen muss sich nicht grämen, aber sie konnten auch Frankfurt Sturm nur in der Anfangsviertelstunde, also nur in der Phase danach, so richtig lähmen. Hm. Weil das Problem, also ich fand, das haben sie gut gemacht in der ersten Viertelstunde, die Frankfurter immer wieder bei links angegriffen, mit Mamouche, der dann ausgewichen ist, mit Brown, der immer wieder ins Zentrum gezogen ist auch. Und es gab ja auch diesen Wechsel hinten, Tuta, der mal in die Kette gefallen ist, mal davor gegangen ist, da waren sie auch flexibel. Aber ich fand dann, nach einer Viertelstunde hatte Werder das gut im Griff. Und dann war halt das einzige Problem bei Werder, dass sie nach vorne wirklich sehr wenig zustande bekommen haben, weil sie sehr tief immer standen, weil sie auch Angst hatten vor Kontern Frankfurts. Muss man ja ganz klar sagen, ist völlig zu Recht, dass dann Grüll und ein Schmied teilweise auch mitgegangen sind, sondern dann war vorne Duxch komplett alleine. Und Duxch hat sowieso in diesem Spiel keinen Ball gehalten, muss man auch fairerweise dazu sagen. Der ist
die
nicht
Flanke auf Weiser aber gemacht.
Also er hat die Flanke auf Weiser gemacht oder außen, aber er hat keinen Ball gehalten.
Ja, der Woche würde ich ihn diese Woche nicht empfehlen.
Nee, ausnahmsweise mal nicht. So. Und dann kam halt das Tor, weil eben das einmal aufgegangen ist, da ist ja Brown in die Mitte gezogen, hat dann Weiser war rechts gebunden von Knauf und in der Mitte waren sie dann mit Ekitike frei und er hat eine schöne Ablage gemacht, Götz muss das Ding reinballern. Und dann ist das, was du gesagt hast, finde ich auch so, gehört zur Wahrheit dazu. Ich finde, Frankfurt ist immer noch so, ab der 60. Minute dann, man denkt, okay, sie haben das Spiel voll im Griff, sie haben auch einen guten Ballbesitz, sie verteidigen auch nach vorne. Und dann gibt es immer so eine Phase, wo sie sagen, okay, jetzt gehen wir mal tief rein und lassen mal den Gegner machen. Und dann haben sie auch ein bisschen Glück gehabt, dass Werder da nicht so viel draus gemacht hat, aber diese eine Möglichkeit mit der Flanke von Duxch auf Weiser, das reicht ja manchmal auch an so einem Tag. Und du denkst, wenn du dann nicht so tief stehst und den Gegner nicht so reinlockst, dann kann der nicht nach außen spielen, dann kann Duxch nicht ausweichen, diese Flanke schlagen und Weiser ist da auch nicht im Strafraum so. Mhm. Da würde ich mir von Frankfurt manchmal wünschen, dass sie das halt mehr durchziehen. Da die auch Konterspiel mehr durchziehen, weil das könnten sie ja eigentlich.
Das Problem ist, dass sie ganz oft so mit dem letzten Pass das, zu ungenau sind und zu schludrig. Und dann, das meinte ich mit, sie sind nicht in den Ballbesitz gekommen. Sie versuchen das unter, das kann man diese Saison schon sehr stark sehen, dass sie ganz schnell versuchen, diese vertikalen Pässe nach vorne zu spielen. Ist ja auch logisch mit Ekitike und Mamouche. Aber ganz oft ist dann so eine Ungenauigkeit, wo mir auch so ein bisschen die Ruhe manchmal am Ball fehlt. Das ist halt ein Götze kann das zum Beispiel. Er kann dann manchmal so das rausnehmen und neu ordnen oder so. Aber sonst, es wird sofort nach vorne gespielt und da sind dann sehr viele Abspielfehler. Gerade auch im Strafraum wird dann oft irgendwie, werden dann manchmal sehr komische Entscheidungen getroffen. Gab auch so eine Situation, wo Götze hätte aufs Tor schießen können, aber dann nochmal versucht, im Strafraum quer zu passen. Ja, es erinnert mich manchmal so, wie wir FIFA ja. gespielt haben. So, wo man immer nochmal einen Pass macht und vielleicht ist manchmal die bessere Wahl, einfach drauf zu schießen und zu gucken, was passiert. Aber ja, Tabellenzweiter. Es gibt momentan natürlich aus Frankfurter Sicht wirklich wenig Grund, irgendwie was Negatives zu sagen. In Europa läuft's. Es ist eigentlich alles, auch wenn mal jemand ausfällt, so wie jetzt ein Christensen, dann hast du einen Collins, der da reinspringt und sich wahnsinnig gut entwickelt. Also so gut, dass du dir echt die Frage stellst, was ist eigentlich, wenn Christensen zurückkommt? Also kann, ja, aber gut, cross the bridge when we get there. Ja, ich nehme die 3 Punkte natürlich dann, aber so richtig souverän, also von wegen zweiter Tabellenplatz und so, mir fehlt noch so ein bisschen der, also da sind in jedem Spiel immer wieder auch so Passagen drin, wo ich denke, wenn der Gegner ein bisschen effizienter ist, als wir manchmal das so gegen uns haben, dann fehlen auch direkt ein paar Punkte. Also es ist noch mit ein bisschen Vorsicht zu genießen so. Weil jetzt nichts gegen Bremen, aber es ist ja auch keine Übermannschaft. Und die Eintracht ist da schon auch, also musst du da schon bis zur 95. Minute komplett alles geben. Und es war nicht so, dass man da sich zurücklehnen konnte und das Gefühl hatte, läuft.
Und das ist das Einzige, und der letzte Satz, das Einzige, was ich am Anfang meinte, dass das Geschenk dieses Spiels so für Bremen. Die Truppe hat gezeigt, dass auch Eintracht Frankfurt ihnen, also dass es wirklich stimmt, dass wahrscheinlich bis auf Bayern München sie bei allen irgendwo mitspielen können und es von den 100%, die du brauchst, um das Spiel zu gewinnen, halt hier mal ein paar Prozentpunkte vorne gefehlt haben, die sie nicht kompensiert gekriegt haben. Aber mich überhaupt keine Sorgen habe um die nächsten Wochen bei denen, so wie das gerade aufgestellt ist.
Dass Bremen eventuell Tell ausleihen will im Winter. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Aber das wäre zum Beispiel eine Verpflichtung, die ich für, wenn ich Bremer wäre, feiern würde, weil das ist nochmal was in der Offensive, was richtig was bewegen kann.
Aber Stuttgart glaube ich auch und das macht es schon wieder unrealistisch.
Ja, gut. Du brauchst halt Tempo eigentlich ein bisschen bei Bremen, so vorne drin. Jinma ist halt so außer Form, leider, durch Verletzungen und so. Und dann hast du vorne sehr wenig Spieler mit Tempo. Und wenn dann noch ein Stay fehlt, der noch einer ist, der wirklich diese Läufe macht, der immer wieder den Lauf macht nach vorne, dann hast du Doppel-6 Bittencourt, Linn. Die sind gut am Ball, aber nach vorne ist das halt wenig. Schmied ist auch kein Spieler, der in die Tiefe geht und Duxch eigentlich auch nicht so richtig. Ja. Das hast du in diesem Spiel wieder deutlich gemerkt. Ich finde, Stay, das hast du ja auch letzte Woche gesehen, wenn der wieder da ist, ist das ein anderes Werder. Also Werder kann halt nicht wie Frankfurt, ja, dann kommt halt ein Collins rein und dann kommt halt ein Braun rein. Das hat Werder nicht. Werder hat eine gute erste Elf, wenn die spielt, dann sind die auch Top-9-Potenzial, finde ich. Ja. Aber da reicht's dann, wenn ein Linn weg ist oder wenn Stay ausfällt oder wenn Duxch vorne wegfällt, schon ist das nicht mehr Top-9.
Genau. Und so stehen sie auch da. Ne? Ist total absurd, wenn du in die Tabelle guckst, sind ja jetzt runtergesackt auf Platz 12, 2 Punkte hinter dem 6. Das ist halt, also Dortmund ist ja und das letzte von den Top 5, die das unter sich ausmachen. Und dann mit Gladbach, Freiburg, Mainz, Stuttgart, Berlin, Union, Wolfsburg.
Da sehen wir's.
Ja, genau. Und selbst wenn du Hoffenheim und Augsburg nur dazu nimmst, das wird so eine ganz ekelhafte Suppe, wo du einfach, wo der Spielplan darüber entscheidet, wo du am Saisonende stehst. So. Mal gucken. Nach unten, toll, 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 muss ich nicht gucken. Und mit dem Programm, jetzt haben sie Stuttgart, dann Darmstadt jetzt Pokal, dann in Bochum bei St. Pauli und gegen Union. Das ist, also bis Jahresende kann Bremen noch viel von den Lorbeeren, die sie sich an vielen Stellen jetzt eingesammelt haben, auch noch so positionieren, dass sie in der Tabelle ein bisschen weiter oben stehen. Dann war es eine top, top Hinrunde.
Am Ende ist es ja auch nicht nur der Tabellenplatz, da bist du ja auch immer abhängig von anderen Vereinen, sondern genau. Einfach die Punkteausbeute, der Punkteschnitt, den du hast. Und da ist ja Bremen gerade im Soll. Muss man dann, glaube ich, ein Stück auch bei sich selber bleiben. Und sie haben nichts mit dem Abstieg zu tun. Das ist einfach eine gute Entwicklung. Die stabilisieren sich. Hätte ja auch sein können, gibt andere Traditionsvereine, die eher zur Fahrstuhlmannschaft oder eventuell auch mit einem kaputten Fahrstuhl stecken bleiben unten. Das hat Bremen abgewendet nach dem Abstieg. Die haben sich konsolidiert, haben einen guten Trainer, solide Mannschaft und wenn sie weiter so arbeiten, wie in Bremen ja seit Jahrzehnten gearbeitet wird, dann robben die sich jedes Jahr wieder ein Stück weiter nach oben. Ja. Und es wird natürlich nicht mehr zu diesen glorreichen Zeiten zurückkehren, 2004 Ailton und so weiter, aber
Der Kugelblitz.
Der Kugelblitz, genau.
Ja, da brauchen wir darüber nicht drüber übrigens, zu sprechen.
Dein aber Trainer hat ja auf der Pressekonferenz, wenn ich das kurz mal sagen darf, den Schiedsrichter kritisiert, dass Bremen angeblich, so hat es Ole Werner gesehen, sehr exklusiv, wenn ich das dazu fügen darf. Ich lese mal kurz vor die Kicker-Beurteilung vom Schiri. Pfiff Frankfurt bei Starks Foul an Knauf einen Vorteil ab. Entschied bei Tutas Balleroberung gegen Lien zu Unrecht auf Foul und nahm der SGE eine gute Kontergelegenheit. Köhn hätte für sein Handspiel laut Regelwerk gelb-rot sehen müssen, da er einen aussichtsreichen Angriff unterband. Ob Duksch im Abseits stand, war anhand der TV-Bilder nicht zu erkennen. Neben weiteren kleineren Fehlentscheidungen war die gelbe Karte gegen Skiri zu hart. Das sind jetzt nur die Szenen, die der Kicker rausgeschrieben hat. Also da fand ich schon ein bisschen merkwürdig, sag ich mal hier so als Außenstehender, als ich die Pressekonferenz gesehen habe, dass Ole Werner in dieser Pressekonferenz...
Als Außenstehender?
Ja.
Neutraler Zuschauer.
Du erzählst mir gerade irgendeine Scheiße als neutraler Zuschauer. Neutraler
Zuschauer, dass Ole Werner in der Pressekonferenz die Hutzpe hat, den Schiri anzuzählen.
Du, derjenige, dessen
der übrigens auch eine gelbe Karte ist. Der auch eine gelbe Karte völlig zurechtgekriegt hat, weil er die ganze Zeit gebrüllt hat, wie so ein Wichtelmännchen da am Spielfeldrand. Ole Werner, Streich ist nicht mehr in der Liga. I'm watching you.
Du hast echt nichts anderes zu tun, ne?
Nein, ich bin Gerechtigkeitsfanat.
Das ist der Trainer von der Truppe, die du so gut gefunden hast zwischendurch diese Saison, ne? Nicht vergessen.
Die Frage, ob wegen oder trotz. Ja. Denk mal drüber nach.
Ja, denke ich. Also ich bin schon wieder fassungslos. Schreibt's in die Kommentare.
Ja, Frankfurt gewinnt 1-0, ist 6 Punkte hinter Platz 1 und damit hervorragend positioniert. Man hat sogar 4 Punkte Vorsprung schon auf Platz 5 auf Borussia Dortmund. Also Champions League muss das Ziel sein. Eddie, jetzt mal wollen wir von dir hören. Das ist gültig bis zum Ende der Saison. Jetzt diese Einschätzung. Frankfurt, Champions League?
Ja, natürlich wollen wir in die Champions League, gar keine Frage. Aber wir dürfen nicht vergessen, es gibt einfach 4 Vereine, die einfach nochmal ganz...
diplomatische, langweilige Antwort. Es ist ja wirklich...
Es hängt einfach davon ab, ob Leverkusen und Dortmund noch eine normale Saison spielen.
Wo ist denn jetzt hier die klare, aussagekräftige Zielstrebigkeit hin, die du sonst...
Du bist doch sonst der Mann des klaren Wortes.
Was ist denn da jetzt los?
Champions League, ja oder nein?
Wischiwaschi da jetzt.
Champions League Saisonende, ja oder nein?
Ich genau weiß, dass ich sonst jinxe.
Muss dazu sagen, wenn man die unterliegenden Statistiken anguckt, also Expected Goals, ist halt Bayern klar erster, Leverkusen klar zweiter und danach kommt halt dieser Pulk an Mannschaften, Dortmund, Frankfurt, Leipzig, die sind alle da ähnlich. Also Frankfurt muss sich da nicht verstecken, auch bei den Expected Goals nicht.
Sie spielen mit den anderen Vereinen um die Champions League. Ich kann aber nicht realistisch einschätzen, wie Dortmund und Leverkusen und Leipzig diese Saison noch bestreiten. Die sehe ich vom Kader stärker. Sie sind nur 2 oder 3 Punkte hinter uns. Es wäre ja jetzt Quatsch, die schon abzuschreiben. Zumal Dortmund ist halt einfach unberechenbar. Bei denen weiß man nicht. Letzten Spieltag sagen wir, mein Gott, sind die schlecht und alle heulen oder vorletzten. Und dann spielen sie 4-0 gegen Freiburg. Man weiß ja nicht, was mit denen los ist.
Spielen zu Hause oder auswärts? Das ist das grundsätzliche Thema bei Dortmund.
Ja.
Spielen zu Hause, gewinnen 4-0 gegen Freiburg. Ist doch eine wunderbare Ausfahrt, die nehmen wir doch. Ja, die Unbeständigkeit der Dortmunder, das ist ja etwas, was sie seit Jahren haben. Zwischen Champions-League-Finale und Euroleague-Tristesse. Was?
Zu Hause 6 Spiele, 6 Siege, 18 zu 6 Tore, 18 Punkte. Das heißt, 18 von Bielefeld haben sie, 21 Punkte haben sie zu Hause geholt. Oh nee, so, auswärts, 5 Spiele, 1 Unentschieden, 4 Niederlagen.
Das ist schon krass, 1 Punkt nur aus.
1 Punkt. Da hast du schon deine Antwort darauf, warum du einen schönen Sieg von Dortmund gegen Freiburg feierst. Plus, und das ist eher diese kleine ungeschriebenen Regel aus dem Regelheft, die es in der Bundesliga halt gibt. Truppe A gegen Truppe B funktioniert nie. Ich weiß nicht, ob Freiburg schon mal in Dortmund was geholt hat, weil die wollen auch Fußball spielen und Dortmund spielt dann halt einfach besser Fußball.
Das ist immer so, das ist wirklich der Angstgegner. Also gibt's ja selten, wo du wirklich das über Jahre hinweg verfolgen kannst und du auch wirklich im Vorhinein sagen kannst, diese Mannschaft wird an dem Ort schlechter spielen, als sie überall sonst spielt. Ja. Und das ist irgendwie bei Freiburg und Dortmund so. Also du kannst sicher sein, dass Freiburg sich von Dortmund abschießen lässt, eigentlich mit regelmäßiger Folge. Also dass sie zu Hause haben, sie noch hin, aber auswärts nicht. Und das war jetzt auch wieder der Fall, so ein Stück weit.
Aber warum ist denn Dortmund auswärts so schlecht? Das ist ja so eine krasse Diskrepanz, dass das kaum erklärbar ist.
Ja, ist auch kaum erklärbar. Also du hast auswärts...
Ein Punkt
und du hast auswärts ja auch keine andere Mannschaft auf dem Platz. Also wir haben es ja auch noch so ein bisschen immer erklären können mit von wegen Verletzungssorgen und solche Geschichten, aber jetzt siehst du sie zu Hause und sie haben auch ein Pressing drauf, was sie in den Spielen auswärts nicht gezeigt haben. Also sie haben wirklich sehr früh gestört, sind auch sehr stark auf eine Seite gegangen, also haben da auch sehr viel Risiko gewagt, was sie vielleicht auswärts in der Form nicht wagen. Und dann gehst du halt mit dieser Führung im Rücken dann auch anders ins Spiel hinein. Gehst auch vielleicht mit einem anderen Selbstbewusstsein in so ein Spiel, in so ein Pressing rein. Aber so rein logisch ist das nicht ganz erklärbar, finde ich auch. Mhm. Also klar, der Gegner war nicht gut, muss man auch dazu sagen, fairerweise. Also Freiburg war an dem Tag wirklich nicht gut. Mhm. Höhler hat vorne drin kein gutes Spiel gemacht. Aber vor allem Höfler war auf der Doppel-6 völlig verloren. Also da hat auch einige Pässe gespielt, die waren völliger Wahnsinn. Gab eine Szene, wo er da in Ruhe den Ball annehmen möchte und plötzlich kommt von hinten ein Dortmund und nimmt einfach den Ball weg. Haben wir auch in der Bundesliga lange nicht mehr gesehen. Also er hat jetzt auch mal gezeigt, warum Höhler und Höfler diese Saison so gar keine Rolle gespielt haben. Und das ist dann, kann dann Freiburg auch nicht so richtig aufwiegen. Also es ist nicht so, dass dann Freiburg, wenn sie dann auf zwei Positionen schlechter besetzt sind, als der Gegner das besonders aufwiegen kann. Gerade weil Dortmund auch im Zentrum sehr, sehr gut gespielt hat und auch mal wieder dann von da aus auf den Flügel gekommen ist. Also Freiburg war nicht gut, Dortmund war richtig griffig, richtig gut im Pressing, haben auch zwei, drei gute Angriffe gezeigt. Und dann halt dieses Unterschied, zu Hause gehen wir halt mit Selbstbewusstsein rein in die Aktion und auswärts machen wir das nicht.
Osterhage innerhalb von 5 Minuten. Mhm. Mhm. Tschüss.
Gelb und gelb-rot, ja. Da stand schon 2-0, aber das war dann spätestens der Deckel. Freiburg hatte eine richtig gute Chance.
Grifo, ne?
Mit Grifo, dann Latte, war das Dorn, glaube ich, bin mir nicht mehr ganz sicher. Irgendwer noch gegen Latte und dann Höhler. Höhler und danach noch ein dritter Schuss, der dann abgeblockt wurde.
Das waren, glaube ich, die einzigen drei Schüsse in der gesamten ersten Halbzeit und die waren alle innerhalb von 10 Sekunden.
Wahrscheinlich dann Expected Goals 3.
Ja, theoretisch. Aber das ist natürlich so. Kann natürlich nur ein Expected Goal sein.
Ja, ja.
Also da zählt ja dann nur die größte Chance, weil du natürlich nicht daraus 3 Tore schießen kannst aus einer Chance. Aber das war halt auch, glaube ich, dann 0,7 oder sowas, weil Höhler war dann sehr frei beim zweiten Schuss.
Es war, glaube ich, noch ein Abstoß von Kobel, ne? Der direkt Kobel. Auf Doan gespielt hat.
Ja, Kobel hat den Fehlpass gespielt. Das war halt so Kobel in a nutshell. Spielt dann im Aufbau einen völlig wahnsinnigen Fehlpass, kommt dann aber sofort wieder in die Position und ist dann auch auf der Linie sofort dabei und kommt auch sofort wieder hoch, also nachdem er den Schuss ja pariert hat und verkürzt dadurch den Winkel. Also auf der Linie Wahnsinn und mitspielen nicht. Mhm. Also Wahnsinn in einer anderen Form. Mhm.
Vielleicht auch deswegen Jan Sommer in der Schweizer Nationalmannschaft immer noch die Nummer 1, weil er natürlich mit dem Fuß ist er zurückgetreten? Nein, spielt er, weiß ich gar nicht. Jedenfalls bis zum letzten Turnier war Jan Sommer die Nummer 1, weil er natürlich mit dem Fuß sehr viel besser ist als ein Kobel. Ja, fand ich auch einen sehr beeindruckenden Sieg von Dortmund. Und Freiburg hat dem nicht viel entgegengesetzt. Adamu dann noch eine Tätlichkeit in der letzten Minute. So ein
völlig dämlich.
Ja, weiß nicht. Wie soll man es nennen? Ein Wischer, ein Schlag, ein Ausholen. Hat gereicht für eine rote Karte. Ja, ist ein junger Spieler, hat sich da vielleicht ein bisschen provozieren lassen. Ist natürlich albern. Passiert ihm wahrscheinlich nicht nochmal.
Mhm.
Ja, ist trotzdem blöd, dass du jetzt auf Osterhage und auf Adamu wieder verzichten musst in der kommenden Woche. Ist jetzt auch nicht gerade das, weil ja auch diese Mannschaft sehr stark von ihrer Eingespieltheit gelebt hat und die ist jetzt auch so ein Stück weit weggebrochen in den letzten 2 Wochen. Und dementsprechend sind die Leistungen auch ein bisschen zurückgegangen bei Freiburg. Muss man ja ganz klar sagen, jetzt ist so eine Ergebnisstelle zu erkennen. Mittlerweile nach einem sehr, sehr guten Start.
Ja, ja gut, der Start war auch so ein bisschen, glaube ich, über Erwartung. Sie sind sehr natürlich jetzt so ein bisschen davon, aber ja, gehe ich mit. Also Freiburg derzeit nicht so in der Topform. Ja, mal gucken, ob Dortmund diesen Schwung mitnehmen kann. Sie haben ja Mittwoch Champions League, ne? 21 Uhr, meine ich, gegen Zagreb, glaube ich.
Ja. Das Bayern-Spiel zu Hause, also 2 Heimspiele jetzt hintereinander.
Und nee, dann Zagreb zu Hause ist auswärts.
Hä?
Zagreb ist auswärts.
Nee, ich meine, Bayern ist zu Hause. Ich rede ja von Bundesliga.
Ach so, meinst du, ja.
Mhm. Ja, das ist dann wieder mal so ein Spiel, kann man natürlich einerseits argumentieren für die Heimstärke der Dortmunder. Man kann aber auch sagen, dass ja in der Vergangenheit die Bayern natürlich immer Dortmund den Zahn gezogen haben, gerade immer zur Unzeit. Wird ein gutes, spannendes Spiel, glaube ich, weil da kann Dortmund tatsächlich viel für die Saison retten oder gut machen. Ich glaube, wenn die da sogar gewinnen würden gegen die Bayern, das würde wäre richtig Balsam auf die Wunden in Dortmund, dann könnte man da richtig Selbstbewusstsein draus ziehen, aber ein bisschen fehlt der Glaube, ne?
Ja, vor allen Dingen, wenn du verlierst, dann ist Thema Meisterschaft spätestens dann komplett weg.
Also
ja,
das Thema Meisterschaft ist, glaube ich,
10 Punkte.
Ja, oder du kannst auf 7 immerhin rankommen. Aber hast du noch ein bisschen Hoffnung? Ja, ist jetzt schwierig, ich weiß.
Dortmund hat eher Probleme, das Thema Champions League müssen die erstmal unter Dach und Fach bringen.
Also ich glaube nicht, dass in Dortmund irgendjemand an die Champions League, an die Meisterschaft glaubt. Das so realistisch sollte man sein. Aber okay, die wollen künstliche Spannung ein bisschen
erzeugen. Ja, natürlich. Wir wissen ja, wir brauchen Meisterschaftskampf.
Ja, das stimmt.
Wir brauchen einen Meisterschaftskampf.
Genau. Ja, also bei Dortmund bieten sich jetzt ja viele Spieler an für die Elf der Woche. Ne, Metscher hat getroffen, Brandt hat ein ganz gutes Spiel gemacht. Mich würde schon interessieren, ob es jemand geschafft hat in deine Elf der Woche.
Es gibt wieder Streit.
Ja, ich werde mich gleich wieder unbeliebt machen mit meiner Elf der Woche, aber gut.
Spannend, was da jetzt wieder irgend so ein St. Pauli Harley Davidson.
Warum St. Pauli Harley Davidson? Natürlich, es ist kein St. Pauli-Spieler dabei an diesem Wochenende. Aber
bin gespannt, schieß mal los.
Ja, erstmal Dank an Sky, an unseren Partner Sky, würde ich sagen, an dieser Stelle. Ihr könnt euch ein 100-Euro Trikotgutschein bei Buchung eines Sky-Bundesliga-Abos sichern. Alle Informationen findet ihr auf rbtv.to/sky-trikot. Da könnt ihr sehen, was es für Angebote bei Sky gibt. Und wir sind natürlich auch Nutzer des Sky-Abos, wo natürlich die Bundesliga läuft, aber auch unsere geliebte zweite Bundesliga, die wir ja für die Bundesliga immer eifrig verfolgen. Ich starte mal mit der Elf der Woche. Mit Torhüter. Torhüter war diese Woche nicht so die Hammerposition, muss man sagen. Gab ja viele Teams, wo der Torhüter entweder gar nichts zu tun hatte oder wo er Torhüter drei oder vier Dinger kassiert hat. Ich habe jetzt Labrovic gewählt von Augsburg, der ja auch lange Zeit die Augsburg da gegen die Bayern im Spiel gehalten hat. Wurde dann zweimal per Elfmeter bezwungen. Finde ich jetzt nicht so den...
Ja, hat gut gehalten, hat viel rauf, konnte sich auch gut auszeichnen. Ja.
Beim letzten Tor kann man ihm vielleicht so ein bisschen Vorwurf machen, dass er das schon abhebt, als noch nichts los ist. Und dann sieht er ein bisschen blöd aus. Aber ansonsten, okay, Spiel. Abwehr. Ja,
keine Einwände.
Gut.
Ja.
Ja. Das ist ja gleich schon mal gut hier. Gut, ein Eintracht-Spieler dabei. Wir fangen oben an, Benze Baini. Den fand ich super saustark. Also hat er auch den Assist zum 1:0 gegeben, hat aber auch defensiv sehr, sehr viel mitgearbeitet, hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Der hat von der Eintracht einfach defensiv eine Bank gewesen und auch im Ballbesitzspiel immer wieder nach vorne gestoßen, hat er auch so eine Mischrolle gespielt aus Linksverteidiger, Innenverteidiger.
Entscheidend am Tor beteiligt.
Ja. War auch keine einfache Rolle, die er auszuführen hatte. Itakura, hätte ich auch Anton nehmen können, ehrlich gesagt. Da habe ich so ein bisschen geschwankt, habe dann gesagt, ich nehme mal Itakura, weil ich den noch defensiv hatte, der mehr zu tun als ein Anton, weil der Gegner auch mehr gemacht hat. Und Kassi von Mainz.
Kassi.
Ja. Auch gutes Spiel gemacht auf Rechtsverteidiger. Außenverteidiger ist traditionell immer die schwerste Rolle hier zu finden. Es ist nicht so sehr immer bekannt, dass die Außenverteidigerrolle in der Bundesliga nicht die beste ist. Aber Kassi, finde ich, hat schon ein starkes Spiel gemacht.
Kulirakis, hätte man vielleicht noch.
Ja, Kulirakis für die Innenverteidigung. Muss ich sagen, der ist ja immer so, ich kann auch nicht alles sehen. Am Wochenende Union gegen Wolfsburg habe ich mir dann auch, als ich gesehen habe, wie es ausgegangen ist, ein bisschen gespart. Nö. Kann ich dann immer nicht so bewerten. Das sind dann immer die Positionen, bei denen man ja auch dann die Nuancen bewerten muss. Bei Itakura habe ich ja viel, da ich dieses Spiel gesehen habe, auch gesehen, wie viel er gemacht hat. Und auch immer wieder nach vorne gestoßen und solche Geschichten. Das ist dann manchmal so das Problem.
Ich finde das schon okay.
Mittelfeld. Kommen wir zum Mittelfeld von einem Spieler, der von Eintracht Frankfurt umworben wird. Einer, der mal bei Eintracht Frankfurt gespielt hat. Miri war bei Frankfurt, oder?
Nee.
Bei Hoffenheim.
Ja.
Amiri auf jeden Fall, ist ein Dauerbrenner hier, kann ich glaube ich jede Woche nennen. Der ist einfach ein Spieler, der seine Mannschaft auf ein anderes Niveau hebt.
Unersetzbar für Mainz.
Unersetzbar für Mainz und hat auch wieder das wichtige 1:0 geschossen, das Mainz auf die Siegerstraße geführt hat. Auch sonst The Boss in Midfield. Bischoff, saustarke Leistung. Also der hat ja nicht nur das geile Freistoßtor geschossen, sondern auch war sonst an jedem Angriff beteiligt. Der hat echt profitiert von dieser Systemumstellung bei Sturm Graz. Sehr wichtiger und guter Spieler.
Durch den Trainer, der bei Sturm Graz war, meinst du?
Nee, bei Sturm Graz. Am Wochenende. Hat er doch mit Sturm Graz, haben doch 4-3 gewonnen gegen Leipzig. Das ziehe ich auch heute gnadenlos durch.
Hä? Was?
Den Gag ziehe ich gar nicht durch.
Weiß ich nicht.
Ja, er nennt den Trainer Sturm Graz nach seiner
alten. Nennt den Verein Sturm Graz, weil der Verein besteht nur aus Leuten von Sturm Graz noch mittlerweile.
Ach so.
Die haben ja komplett. Die haben ja den Verein einfach geschluckt und heißen jetzt Sturm Graz.
Okay.
Weil ich es nicht mitbekommen habe.
Nee, ist so gut. Es ist wichtig, dass man.
Übrigens krass.
Ja. Aber kommen wir gleich zu, wir können gerne drüber reden. Ich will aber die Elf abschießen, weil da kommt noch ein Spieler von Sturm Graz. Adam Loschek, auch wieder so auferstanden aus dem Nichts. 2 Tore und auch sonst super präsent im Spiel gewesen. Und Nusa, auch auf der Gegenseite. Das sind so zwei Spieler, die gegeneinander gespielt haben auf gegenüberliegenden.
Ja, das ist ja
auf derselben Seite.
Zwei Offensivspieler kommen, war klar. Ich finde beides, also ich finde alles richtig. Bischof, der vor kurzem die Fritz-Walter-Medaille in Gold auch bekommen hat, der ist immer besser im Spiel und spielt eine immer größere Rolle bei Hoffenheim. Wird wahrscheinlich auch nicht lange in Hoffenheim bleiben.
Vertrag läuft aus.
Wird umworben, kann den nächsten Schritt machen, ob es jetzt Stuttgart ist oder Frankfurt oder was auch immer. Aber der hat auf jeden Fall Optionen. Und
Leipzig, glaube ich,
in,
auch.
In Leipzig in jungen Jahren macht der wirklich eine Menge da bei Hoffenheim. Und das Freistoßtor war dann Sahnehäubchen. Und auch Amiri gehe ich voll mit. Und Nusa, super Tor gemacht, Vorlage gemacht. Der kommt langsam in Leipzig an, zeigt, warum so viel Geld für ihn ausgegeben wurde.
Hätte man auch Führig nehmen können. Der hatten wir vergangene Woche, glaube ich, schon drin gehabt in der Mannschaft. Aber der hat ja auch wieder ein super Tor geschossen. Ist dann wieder so ein bisschen runtergefallen.
Würdet ihr sagen, Nusa hat das Potenzial, ein Newcomer des Jahres zu werden?
Nee. Dafür war der viel zu teuer. Ja, teuer gewesen. Und Lozek, muss ich, das eine Tor war ja so geil, ne?
Das war der Doppelkontakt. Also,
das war nice.
Hat auch Orban richtig schön
nass gemacht.
Er musste auch die Coolness dann haben, in dem Moment das so zu machen. Fand ich cool. Ja,
war gut. Wie sagt man das so heutzutage? Vernichtet? Was sagt man da, Nico? Du bist doch unser...
Vernichtet ist schon.
Vernichtet, ja.
Ja. So, Urban.
Nö, aber du hast keine Lust mehr, was anderes einfallen zu lassen.
Okay. Sturm?
Lang gemacht.
Ja, langweilig.
Stellt sich alleine auf.
Zwei Spieler, drei Tore schießen. Kann man schlecht über sie hinweggehen. Da würde ich gerne einmal darüber diskutieren, was man da mit Kane machen muss, ob man den da reinstellen muss. Weil ich fand, ich habe das Spiel auch gesehen und ich fand, bis zu seinem Tor, bis zu seinen Toren, war er überhaupt nicht
im
Spiel.
Bis zu seinem Elfmeter.
Bis zu seinen Elfmetern, ja. Also er hat ja zwei Elfmeter-Tore geschossen und dann am Ende hat er noch ein geiles Ding gemacht, wo er den Ball ja so runterholte, dann mit dem Kopf dann Labovic, der Starschen ist. Muss man so einen Spieler dann in die Elf der Woche nehmen, einfach weil er drei Tore geschossen hat und das super geil ist, auch wenn das zwei Elfmeter-Tore sind und er 60 Minuten lang nichts gemacht hat?
Wollen wir, dass der Fußball zu einem gleichgeschalteten System wird, wo einfach nur eine Aufgabe abgearbeitet wird, oder wollen wir diese Individualität? Wenn wir diese Individualität wollen, müssen wir dafür plädieren, dass ein Stürmer auch mal 85 Minuten rumlaufen darf, wie falsch Geld und trotzdem, wenn man dann drei Hütten macht und deshalb behält es. Gegenplädoyer.
Ich dachte, du gehst eine andere Ausfahrt. Mich hat überrascht, dass du diese Ausfahrt pro Kane nimmst. Es klang als anfangs so ein bisschen, als ob du so eine Kontra-Kane.
Ist ja auch mal eine Frage. Würdest.
Aber er ist doch ein Musterbeispiel dafür.
Ja.
Also, das ist natürlich auch die Frage, erstmal, was hast du für Alternativen? Du könntest einen Bayer vielleicht noch nennen, der auch bei Dortmund ein gutes Spiel gemacht hat, der getroffen hat. Ich finde halt, Kane hat Elfmeterschießen perfektioniert. Der hat halt. Ist eigentlich der beste Elfmeterschütze. Der hat einen ganz klaren Ablauf und
26 in Folge jetzt oder so.
Ja. So, und da ist halt, okay, das ist natürlich auch eine Qualität, die er hat. Kannst du ja auch nicht einfach reproduzieren. Das kann ja einfach auch nicht jeder so gute Elfmeter schießen. Von daher muss man ihm das schon auch ein Stück weit anerkennen. Aber wie du sagst, zwei von drei Toren waren Elfmeter. Und das sagt ja nichts darüber aus, wie gut jemand gespielt hat. Er ist halt gut im Elfmeterschießen, okay. Und das letzte Tor war aber auch super einfach. Von daher, wenn er jetzt sich jemand angeboten hätte.
Ja, ich habe überlegt, Kleindienst, der hat auch ein super starkes Spiel gemacht, hat er auch dann, eigentlich hätte er noch einen Assist zu seinem Tor haben können, wo der Player frei aufs Tor durchschickt, wie er den Ball auch weitergibt, über den Kopf hinweg, das war super. Und hat dann auch das Tor gemacht, was ja auch ein klasse Tor war, wie er den Ball rüberlupft. Aber klar, wenn natürlich ein Kane drei Tore schießt, deswegen, das ist immer so die Frage, wie geht man dann damit um, dass er halt, ich will jetzt nicht dieses Klischee von Kane, der trifft nur per Elfmeter, das ist ja auch völliger Quatsch, aber in dem Spiel hat er nun mal die beiden Tore per Elfmeter gemacht und war ansonsten bis zum 3-0 nicht so mega gut im Spiel, dass man jetzt sagen könnte, okay, der hat wie Kleindienst auch noch Angriffe für seine Mannschaft eingeleitet und sowas.
Ja, man muss aber auch sagen, dass die Fouls, die zu den Elfmetern geführt haben,
stimmt,
die haben ja Torchancen verhindert. Also einmal das Handspiel, da wäre Kane am Ball gewesen, also bei dem anderen weiß ich es jetzt gar nicht.
Beim anderen wird er auch gefoult. Also da einschussbereit und Schlotterbeck.
Also insofern wären das ja vielleicht auch Tore aus dem Spiel gewesen, die nur mit Elfmeterpfiffen verhindert wurden. Und ich meine, beim dritten hat er ja wirklich seine Klasse gezeigt. Das war so ein geiles Tor. Ich finde es halt eher unfair, wenn man einen Stürmer, dessen Aufgabe es nun mal ist, Tore zu schießen, dann dafür verantwortlich macht, dass er halt nichts anderes macht, als Tore zu schießen.
Ja, genau.
Es ist jetzt nicht die Frage, ob er schlecht war, sondern natürlich, wir reden ja immer über die Besten des Spieltags. Und natürlich kann man dann diskutieren, was ist mehr wert, wenn ein Kleindienst halt ein Tor schießt, nur für Gladbach, aber sonst im Spiel teilnimmt, oder ein Kane, der drei Tore für Bayern schießt. Das ist hier die Diskussion. Ich bin ja jetzt auch nicht der Meinung, Kane war scheiße, der soll mit Bayern nicht mehr spielen. Sondern
du hast ihn ja auch reingenommen. Also.
Ich bin auch reingenommen. Ja. Ich habe auch gesagt, ja, eigentlich drei Tore. Ich habe es auch genauso gesehen, wie er es gesagt hat. Drei Tore da kann es eigentlich nicht dran vorbeigehen.
Mhm. So. Aber wo wir uns alle unstrittig sind, sind Patrick Schicks 3 Tore. Mhm.
Ja. Boniface verletzt, Patrick Schick übernimmt und hat er ja letzte Saison schon mal genauso gegen Bochum gemacht. Da war Boniface dann auch verletzt und da hat er 3 Tore direkt geschossen und gezeigt, ja, ich bin auch da und bin auch ein guter Stürmer. Das macht er jetzt leider nicht in jedem Spiel, sonst wäre er nicht ständig auf der Bank. Aber an dem Spiel hat er mal richtig auch Frust rausgelassen vielleicht und auch gezeigt, dass er zu mehr da ist, als auf der Bank zu sitzen.
Ja, dann können wir doch gleich da bei dem Spiel bleiben, oder? Wenn wir jetzt schon über Patrick Schick reden.
Oh, das doch.
Leverkusen-Heidenheim 5-2.
Ja, warte, erstmal vielen lieben Dank an Sky. Das war unsere 11 der Woche hier. Und wir sehen uns in der nächsten Woche mit einer neuen 11.
Muss ich mir Sorgen machen?
Ich habe Wasser getrunken.
Wasser?
Wer ist denn?
Wässerchen.
Wässerchen.
Wässerchen. Mhm. Auf euch.
Auf euch. Nee. So, jetzt machen wir natürlich genau das. Gucken wir uns mal an, was Patrick Schick mit Leverkusen veranstaltet hat. Die haben nämlich 2-0 hinten gelegen erstmal gegen den Außenseiter aus Heidenheim und haben dann aber ihre Klasse gezeigt und auch mal ihre Chancen genutzt und am Ende dann auch einen verdienten 5-2-Sieg eingefahren. Aber da mussten sie erstmal eine Hypothek wieder aufarbeiten. Und das ist halt nicht mehr das Leverkusen der letzten Saison. Man musste bei dem 0-2 schon kurz mal überlegen, ja Mist, kommen sie da jetzt nochmal zurück. Aber das war dann am Ende wirklich souverän. Sie haben sich ihre Zeit gelassen, aber wirklich dann ein verdienter Sieg.
Ich muss ja erstmal dazu sagen, wie das 2-0 auch entstanden ist. Also das 0-2, das war ja auch nicht Leverkusen der letzten Saison like, mhm. sondern erstmal verdaddelt Hinkapier den Ball da an der Eckfahne völlig sinnlos. Mhm. Und Leverkusen kommt nicht mehr rechtzeitig zurück, um das Tor zu verhindern. Und dann beim 2-0 war es dann Honsack, der da einfach durch 3 Spieler durchspazieren durfte. Also er hat auch eine geile Körpertäuschung da gemacht, aber trotzdem, dass er zentral durchmarschieren darf, das wäre Leverkusen der vergangenen Saison nicht passiert. Ja. Dann war ich schon so geistig, hier geht das schon wieder los, schaffen sie das noch? Und dann haben sie es ja danach, hast du ja auch schon gesagt, souverän runtergespielt, fast 80% Ballbesitz gehabt, Heidenheim immer wieder hinten reingedrückt und dann immer wieder die Läufe in die Tiefe gestartet. Viel über die rechte Seite mit Frimpong und Würz. Also da kann man dann nicht meckern. Nach einer ruckeligen Anfangsphase haben sie das dann wieder rausgeholt.
Mhm. Fand auch, dass sie viel über rechts gespielt haben. Normalerweise ist ja die linke Seite eher mit Grimaldo so ein bisschen die Go-To-Seite und Frimpong macht dann die Läufe oder geht an zweiten Pfosten. Ich fand diesmal auch viel tatsächlich über rechts. Ich fand auch das Mittelfeld ganz interessant besetzt, weil es ja diesmal ohne Andrich war, sondern mit Xhaka, Palacios und Garcia. Insbesondere die letzten beiden sind ja noch nicht so in der Saison angekommen. Ne? Palacios letztes Jahr einer der Säulen der Meistermannschaft. Dieses Jahr noch nicht so wirklich seine Klasse zeigen können und Garcia ist noch nicht so richtig ganz angekommen. Aber insbesondere Palacios, auch wegen des Tores, finde ich, hat eine starke Leistung gemacht.
Ja, hat auch immer wieder diese Vorwärtsläufe gezeigt. Ja. Also das war dann immer wieder so, sie haben über rechts angeschoben, Frimpong ist dann breit gegangen und dann Palacios den Weg rein in den Strafraum oder rein auf den Flügel. Das sind extrem wichtige Wege auch. Und aber auch im Gegenpressing wieder sehr präsent. Also Palacios ist jetzt so nach ein bisschen Verletzung, ein bisschen Überspieltheit wieder zurück, finde ich. Das wird dann noch eine spannende Frage, eher gegen Andrich. Garcia, ja, wurde jetzt auch so ein bisschen in etwas höherer Position ausprobiert. Ich finde, der fremdelt noch, finde ich, mit dem Leverkusener Konstrukt. Aber gut, okay. Ist auch noch nicht so lange da. Aber das Palacios wieder da ist, ist wichtig. Aber trotzdem, das große Thema, weswegen sie eben jetzt diesen riesen Rückstand auf die Bayern haben, ist die Defensive. Ist ja nicht die Offensive. Also sie schießen ja immer noch ganz gut Tore. Aber jetzt auch wieder 2 Gegentore gegen Heidenheim. Das ist ja letzte Saison nicht passiert. Also das ist, glaube ich, der große Unterschied. Weil, da habe ich ja vorhin schon gesagt, was Expected Goals Daten angeht, sind sie ganz klar die Nummer 2 in der Liga. Also sind sie ganz klar vor Dortmund, Leipzig und wie sie alle heißen.
Ja, es ist auch ein Stück weit die Effizienz einfach, die ihnen da abgegangen ist. Ne? Die haben viele Chancen einfach ungenutzt liegen lassen. Und an andere Mannschaften wie Frankfurt zum Beispiel, die sind da sehr viel kälter vorm Tor mit ihren Chancen, haben sie ein bisschen gewuchert und das führt natürlich dann auch zu Punktverlust. Und ja, sie bieten auch in der Defensive mehr an, auf jeden Fall. Aber ansonsten fand ich das nach diesen 2 Toren sehr souveränen Auftritt. Die sind jetzt nicht panisch geworden, sondern die haben das wirklich souverän gespielt und im Laufe der Zeit dann sind die Tore einfach folgerichtig gefallen. Da kann man dann, sag ich mal, nach dem, wie welche Minute war es, ab der 20. Minute kann man dann Leverkusen auch nicht mehr so viel vorwerfen.
Nee. Aber es ist natürlich immer auch 2 Mannschaften auf dem Platz und andere Mannschaften hätten vielleicht eine 2-0-Führung besser verwaltet und besser verteidigt, als das Heidenheim gemacht hat. Ich weiß gar nicht, welches Tor das war. Ich glaube, das 2-2 oder das 3-2. Da ist ja auch Schick im Zentrum komplett alleine gelassen. Wo du denkst, wie kann man denn einen Stürmer mit so einem einfachen Diagonalpass ins Zentrum rein hinter die Abwehr kommen lassen? So, das ist nicht gut verteidigt gewesen. Mhm. Da muss entweder der Passweg zu sein oder hinten muss jemand halt wirklich Körperkontakt zu Schick haben. Mhm. Das war ja 2-3 Mal, dass da kein Verteidiger Körperkontakt zu Schick hatte. Was ja das oberste Gebot ist, wenn du an den Strafraum kommst, musst du irgendjemand am Körper sein, von gerade einem Spieler wie Schick, den du ja dann auch noch so ein bisschen folgen musst, den du auch dafür sorgen musst, dass der nicht den sauberen Abschluss bekommt. Und da hat dann Heidenheim nicht ganz optimal verteidigt. Klar, gegen Leverkusen nicht einfach, aber Heidenheim ist ja auch eine Mannschaft, die deren Formkurve so deutlich nach unten zeigt.
Man muss sagen, aber auch Leverkusen ordentlich Verletzungspech in dieser Saison. Also Tabsoba verletzt, Belosian verletzt, Mukiele jetzt langsam wieder im Training, aber war auch lange verletzt. Jonas Hofmann hat sich verletzt, fällt aus bis zur Winterpause. Terrier fällt aus bis zur Winterpause. Adli fällt aus.
Du einfach 1000 Namen nennst, bis auf Boniface.
Boni kommt jetzt.
Du hast auch mehrere genannt, die gar nicht verletzt sind.
Doch, wer denn nicht?
Tabsoba hat gespielt am Wochenende. Terrier wurde am Wochenende eingewechselt.
Ja, hat sich dann wieder verletzt.
Ja, stimmt, ja.
Er war davor verletzt. Wurde gerade wieder, ich habe ihn ja bei Kickbase, habe ich darauf geachtet, weil ich seit 4 Wochen hoffe, dass er endlich spielt. Ja. Tabsoba war verletzt, aber vor allen Dingen in der Offensive mit Hofmann, Adli, Terrier jetzt und Boniface fehlen dir natürlich 4 offensive Leute. Ein Glück haben sie Schick, der dann jetzt auch direkt funktioniert, aber du hast jetzt kaum noch, weil ich habe mich auch ein bisschen gewundert, so die Aufstellung natürlich irgendwie wirkte so auf den ersten Blick sehr defensiv, mit vielen defensiven Spielern da, auch im Zentrum und so. Aber ja, denen gehen natürlich auch langsam so ein bisschen die Alternativen aus. Mhm. Und dafür schlagen sie sich ja dann immer noch ganz wacker. Also dafür halten sie sich ja gut.
Und das finde ich jetzt ehrlicherweise das Grundfazit, was ich habe, wenn ich mir die gerade angucke. Wenn das letzte Saison passiert wäre, dann sagt man halt, juhu, super, natürlich drehen sie das. Jetzt fängt man an, so ein bisschen das Haar in der Suppe zu finden bei einer Truppe, die vorher 150% performt hat und jetzt vielleicht eher im Verhältnis zur Saison davor immer noch sehr gut. Ne?
Wir hatten aber auch, glaube ich, letztes Jahr darüber diskutiert, wenn sie 2 Dinger gegen Heidenheim kassieren. Weil das musst du ja wirklich immer sagen, sie haben jetzt 18 Gegentore in 11 Bundesligaspielen. Sie hatten letzte Saison 24 in der gesamten Saison. Also das, wir könnten sie sogar noch in der Hinrunde knacken.
Ja, ja, da hast du vollkommen recht. Das ist am Ende natürlich auch eine der Schwachstellen.
Das ist der Hauptunterschied zur vergangenen Saison.
Fakt ist, wo steht Bayer Leverkusen in der Nahrungskette der Bundesliga, abgesehen von dem Ausreißer der Meisterschaft? Und es ist ganz lustig, ich bin, weil ich mir ein überragendes Format über den HSV auf einem Top-Kanal angeguckt habe, den ihr abonnieren solltet. Schreit ihr.
Seid ihr dumm oder was? Könnt ihr endlich mal den scheiß Kanal abonnieren?
Dankeschön. Bin ich dann so in so ein Rabbit Hole gelandet und hab das durchlaufen lassen. Und dann bin ich auch so auf, insgesamt lief 2 Stunden durch im Hintergrund, so auf so Saisonprognosen. Und es war krass, wie hier ich auch, und ich glaube, wer noch dabei war, wie selbstverständlich bei Leverkusen als Meister wieder getippt hat, aus dem Selbstbewusstsein, das machen die nochmal. Übrigens wurde auch sehr oft Dino Topmöller als erster Trainerrauswurf gehandelt. Und wenn man mal realistisch ist und das runterbringt auf den Mittel der letzten 2-3 Jahre, ist das doch immer noch auch da wäre Leverkusen vor 2 Jahren, hätte Leverkusen 2-0 gegen Heidenheim zurückgelegen, hätte 5-2 zurückgelegen und hätte gesagt, geil. Ich mag das Narrativ nicht so gerne, dass das alles so bemäkelt wird bei einer Truppe, die ja echt ganz schön Aderlass gerade hat und eigentlich dafür, wo sie die letzten 5 Jahre waren, echt super Fußball spielt und echt gut performt.
Also Dino Topmöller.
Ein Narr kritisiert.
Das ist ja absoluter Quatsch.
Ja. Kann man ja keinen. Also was eine kolossale Fehlentscheidung. Da würde ich jede Sendung, in die ich mich jemals noch hätte setzen können, würde ich absagen aus Scham.
Das ist wirklich unangenehm.
Ja. Gut, also Leverkusen rockt das wieder. Gutes Spiel gemacht. Palacios ist zurück. Und Heidenheim müssen wir noch ein bisschen drüber reden. Die mache ich mir nämlich ein bisschen Sorgen, weil die haben jetzt zu Beginn wichtige Punkte geholt, von denen ernähren sie sich jetzt immer noch, aber sie sind jetzt 2 Punkte vor St. Pauli nur noch. Und St. Pauli, können wir gleich drüber sprechen, hat zwar verloren, aber hat durchaus das Potenzial, da noch einige Punkte zu holen in der Saison. Und Heidenheim tut sich schwer, sie haben zumal die Doppelbelastung noch mit der Conference League. Kann eng werden diese Saison. Ja?
Sind auch jetzt in der Formtabelle zusammen mit Bochum ganz unten. Also nur 1 Punkt aus den letzten 6 Spielen, das ist nicht gut. Also sie leben ja wirklich, hast du ja gesagt, von dem, was sie am Anfang der Saison geholt haben. Klar, auswärts in Leverkusen ist jetzt nicht der Ort, an dem ein Heidenheim Punkte holen muss, muss man auch ganz fair sagen. Sind ja auch eine Heimmannschaft, sind ja auch eine Mannschaft, die dann im Zweifelsfall so einen St. Pauli oder Holstein Kiel niederringen können. Aber das haben sie halt auch zuletzt nicht geschafft. Deswegen, da muss man nochmal ganz vorsichtig sein, dass sie da nicht unten reinrutschen.
Gegen Kiel verloren, gegen Hertha im DFB-Pokal rausgeflogen. Also das spricht schon auch nicht dafür, gegen Wolfsburg verloren. Gut, klar kann man sagen, die haben auf Papier natürlich einen besseren Kader. Nächsten drei Spiele, Chelsea, Bayern, Eintracht. Oder Chelsea, Eintracht, Bayern.
Klingt wie Champions League-Programm.
Mhm. Klingt anspruchsvoll für einen Verein, der auf der Formtabelle ganz unten ist.
Das heißt, wenn man sie quasi mit in den Abschiedskampf getippt hat, dann liegt man nicht, hat man nicht ganz falsch gelegen, ne? Also da sind wir ja.
Ich glaube, wir haben sie alle. Die Frage war nur, haben wir sie auf Platz 15 oder haben wir sie auf Platz 16? Aber ich glaub,
wir haben sie nicht alle, ne?
Ich glaube, wir beide haben sie nur.
Ja? Ja, ihr habt sie in den letzten dreien.
Ja, genau. Ja, den Abstiegskampf hatten wir alle, aber ich meine, das letzte drei, ja.
Ja. Also, ja, das brauche ich im Nachhinein. Mein Tipp ist exakt so, wie die Tabelle es auch gerade darstellt, bis, also mit den drei Vereinen. Und
ja, mein Tipp ist auch immer die Abschlusstabelle.
Die Tabelle, wie sie gerade ist, ja.
Das mag ich so in dir, ne? Du weißt halt genau, wo die Eintracht liegt. Du hast ein gutes Bild zum Trainer.
Was wird mir hier vorgeworfen?
Ja, nix.
Du ziehst in die Mütze eigentlich mal auf und ab.
Weil es warm ist da drunter. Und trotzdem fühle ich mich dann, nehme ich sie ab und denke, nee, guck mal, dann, wenn ich die aufsetze, das ist das Problem mit Glatze. Siehst du das? Wie das das sieht so aus, als ob ich poliert habe.
Guck mal jetzt mal an, was wir hier getippt haben vor der Saison. So, habe ich doch hier mal abgerufen.
Mach mal, zeig mal.
Ich sehe aus, als ob ich die Nacht durchgezecht hätte.
Hast du doch auch übrigens cooler Pulli. Let's go.
Das Schlimme ist, ich habe die Nacht nicht durchgezecht und sehe so aus.
Du hast Bochum-Relegation, Kiel-Pauli. Du hast Pauli-Relegation, Bochum-Kiel. Du hast Heidenheim-Relegation, Bochum-Kiel. Ich habe Bochum-Relegation, Heidenheim-Pauli.
Okay, dann habe ich ja am Ende recht.
Ich hätte im Nachhinein hätte ich gerne Holstein-Kiel gegen St. Pauli getauscht.
Niemand hat recht, weil es ist der 11. Spieltag. Ihr wisst überhaupt nicht, was passieren kann.
So. Aber ich weiß auch, dass der HSV aufsteigt.
Bremen kann immer noch absteigen.
Ja.
Was? Ich meine, weißt du,
Frankfurt kann noch Meister werden.
So, weiter geht's. Ihr erzählt doch nur noch Quatsch.
Lass uns mal oben bleiben, oder?
Was?
Lass uns oben bleiben,
wir
oder?
Bleiben oben, unbedingt. Ja. Wir haben jetzt natürlich die Bayern noch vor der Nase.
Stimmt, ja. Ach,
das die haben wir noch gar nicht besprochen.
FC Bayern, Stern des Südens.
Was willst du da sagen?
Da kannst du eigentlich nur sagen, die Bayern...
Ja,
Bayern
Augsburg hat tapfer mitgehalten, haben denen das schwer gemacht, sehr zäh, haben versucht, das Spiel zu zerstören, wie es halt geht, in einem Derby, in dem die Rivalität noch ein bisschen mehr mitspielt, zumindest einseitig. Ja. Mhm. Und am Ende hast du Harry Kane, den Harry.
Den Harry, der erstmal in der 63., das ist schon recht spät, den Deckel aufmacht. Mit einem Handelfmeter, wo man wirklich sagen muss, bis dahin hat Augsburg das ja einigermaßen gemacht. Also die Bayern kamen jetzt nicht zu 27 Großchancen. Klar, Augsburger Torwart hat ein paar Sachen rausgeholt, aber es war jetzt nicht so, dass du gedacht hast, das kann ja gar nicht sein, dass es hier noch 0-0 steht. Das hat Augsburg eigentlich ganz gut wegverteidigt und es brauchte dann einen sehr dämlichen Elfmeter. Also es war irgendwo am Pfosten, der Ball kam irgendwie zurück und der Augsburg, ich weiß gar nicht genau, der hat ihn irgendwie halt so whatever.
Ja, dann so. Der hat so die Arme draus gemacht, dann geht er auf beide Arme. Hat er sogar das doppelte Handspiel hat er geschafft.
Also es war natürlich ein berechtigter Handelfmeter, aber es war trotzdem aus Augsburger Sicht denkbar unglücklich, dass du nach einem Spiel, in dem du es ganz gut schaffst, die Bayern wegzuverteidigen, dann durch so eine Aktion das 0-1 und damit die Entscheidung auch, weil Augsburg kam nach vorne natürlich dann nicht mehr zurück, aber das ist natürlich ärgerlich. Und dann die letzten beiden Tore, Harry Kane, für alle, die ihn bei Kickbase haben, ich gratuliere dir, 90. plus 3 und 90. plus 5 ist natürlich ganz gut gelaufen dann.
Ich hatte schon echt gedacht, so, oh Gott, das wird heute, gibt nicht viele Punkte, weil Augsburg einfach komplett den Bus geparkt hat. Also die haben ja gar keinen, also die haben ja wirklich, es ist sehr selten, also gut, gegen die Bayern sieht man es häufiger, aber es gibt dann immer noch Abstufungen, finde ich, wie sehr man einen Bus parkt. Ne? Du kannst den da parken, so, und die haben halt einfach einen Omnibus. Also die haben ja einfach gesagt, wir wollen hier einfach nicht aufs Maul kriegen. Das ist der einzige Anspruch.
Aber das hat so einen Unterschied. Das ist doch eigentlich das Einzige, was du machen kannst, wenn du Augsburg bist.
Ja, ist halt die Frage irgendwie, ob man dann nicht trotzdem noch ein bisschen mehr auf Konter gehen kann oder sowas. Aber das ist halt schon...
Frankfurter Arroganz jetzt, ne?
Nee, das ist einfach so ein bisschen auch... Es gibt ja auch Vereine, die gegen die Bayern spielen auf in dem Level von Augsburg, die nicht ganz so krass Augsburg ist nicht mal über die Mittellinie gegangen. Also das war
Naja, aber du musst, also du kannst gegen die Bayern auch einfach abgeschossen werden, wenn du es versuchst. Das ist einfach so. Und dann gehst du richtig unter die Räder. Und Augsburg hat es bis zur 63. Minute auf 0-0 gehalten und damit alles richtig gemacht.
Ja.
Es war wirklich dieser dumme Elfmeter. Und danach musst du natürlich ein bisschen mehr ins Risiko gehen. Aber auch die beiden Gegentore, 3-0 klingt eindeutig. Aber ich habe es ja gerade gesagt, 90. plus 3 und 90. plus 5 waren Tor 2 und 3. Das heißt, Augsburg hat es über die Distanz und mehr als ein Unentschieden. Ja,
aber das liegt daran, dass sie halt nach dem 1-0 auch gerade nichts verändert haben. Die haben exakt so
damit du halt nicht 10 kriegst. Ja. Oder 8.
Der Plan, nein, der Plan ist doch immer der gleiche. Du hältst das Spiel bis in die Schlussphase offen. So, dass du dann am Ende Risiko gehst, so wie beim Eishockey, wenn du den Torwart rausnimmst und 6 gegen 5 spielst in die Minute. So, und dann hast du vielleicht mit ein paar hohen Bällen durch die Standardsituation oder so riskierst du was und vielleicht überraschst du die Bayern dann nochmal und holst einen Punkt. Das ist halt der Plan. Wenn du in der 63. Minute anfängst aufzumachen, dann geht's zwar auch 3-0 aus, aber früher.
Ja, ich bin dann eher bei Etienne, muss ich gestehen.
Gut.
Weil ich du vergleichst es ja immer mit so einem hypothetischen. Also du sagst ja immer, wenn sie riskanter gespielt hätten, hätten sie vielleicht noch mehr Tore bekommen. Andererseits finde ich halt bei einem 0-3-Niederlage, die auch in der Höhe verdient ist, muss man sagen, weil das hatten wir gerade bei der 11. Woche schon geklärt. Kane hätte das Ding, wenn er da von Schlotterbeck nicht gefoult worden wäre, wahrscheinlich reingemacht. Also das ist jetzt nicht unbedingt der Elfmeter, der dann daran schuld war.
Trotzdem Nachspielzeit.
Er ist trotzdem Nachspielzeit, aber es ist trotzdem Gegentor. Also du hast ja trotzdem das Torverhältnis verballert. Dann guckst du in die zweite Halbzeit, Torschüsse 20-0, 80% Ballbesitz Bayern und ich glaube 4 oder 5 Ballkontakte von Augsburg in der gegnerischen Hälfte. Und das kannst du verargumentieren, finde ich, wenn du halt wie St. Pauli 1-0 verlierst. Dann kannst du sagen, okay, alles cool, wir haben jetzt das Torverhältnis nicht versaut und wir haben ein gutes Spiel geliefert. Aber wenn du halt 3-0 verlierst, ohne eigene Torchance, ohne gar nichts, finde ich halt nicht zu sagen, der Plan war gut. Dann war der Plan halt auch nicht besser, als wenn du halt vorne rauf gehst und 3-0 verlierst.
Ja gut, aber du argumentierst ja auch hypothetisch.
Ja klar.
Indem du halt dann einfach der Annahme bist, dass das anderweitig nicht 0-7 ausgegangen wäre. Wenn du dir mal anguckst, wie Augsburg auswärts performt, guck dir mal an, bitte die Auswärtsspiele von Augsburg. Lass uns die mal vorlesen. Was holen die da? Die sind einfach, Augsburg ist die schlechteste Auswärtsmannschaft, EU West. So, und dann spielst du bei den Bayern, die das Potenzial haben, alles zu überrollen und stellt sich natürlich erstmal hinten rein. Und nochmal, du sagst jetzt, es ist ja okay, die Realität ist ja auf deiner Seite, weil sie haben 3-0 verloren, aber sie haben 2 dieser 3 Tore in der Nachspielzeit kassiert. Ja. Und das zeigt ja auch, wenn die Nachspielzeit die Zeit ist, wo sie vielleicht nochmal was versuchen, was dann passiert. Also wenn das Spiel 7-0, wenn sie dann eine 7-0-Klatsche kriegen und sie haben einen offensiveren Ansatz, dann sagst du auch, ja, was erlauben sich Augsburg zu glauben, dass sie bei den Bayern was holen können?
Das stimmt. Andererseits, wir haben ja nicht umsonst den Torhüter an die 11 des Tages gestellt, Labrovic mit 11 Paraden, die er da zeigen musste in dem Spiel. Sie haben 33 Torschüsse zugelassen, also noch mehr als ein Werder Bremen, die halt offensiven mit einem offensiven Ansatz abgeschossen wurden.
Die beste Mannschaft. Bremen ist ja auch Augsburg auswärts ist ja, ist einfach so. Augsburg ist auch schlecht auswärts und die Bayern haben das Potenzial, viele Mannschaften abzuschießen.
Ja, ich bin jetzt auch nicht der Meinung, dass sie unbedingt offensiv spielen sollten, aber ich würde jetzt auch diesen Ansatz nicht loben nach diesem Spiel. Also ich würde halt sagen, sie haben sich halt erwartet, sie haben halt 3-0 verloren und sind da abgeschossen worden, wie halt jede andere Mannschaft auch, außer St. Pauli.
X-Goals 0,11.
Und 4 X-Goals für Bayern. Also
ja, wie setzt sich 0,11 zusammen?
0,11.
Ich möchte mal wissen, weil Bremen hat ja auch schon so Spiele geschafft, wo sie nicht einmal aufs Tor geschossen haben. War dann da wirklich der X-Goal-Wert 0,0? Oder gibt es irgendwas von, ja, du hast einen Ball Richtung Eckfahne geworfen, das gibt auch noch einen Expected-Goal-Wert von 0,02 oder sowas?
Naja, wenn du halt gar keinen Torschuss abgehst, also Expected Goals misst ja jedem Torschuss eine Wahrscheinlichkeit, dass er am Tor ist, zu. Mhm. Das heißt, wenn du in einem Spiel keinen Torschuss abgibst, hast du auch 0 Expected Goals.
Also hatte Werder schon 0,0.
Es gab auch schon 0,0 Expected Goals, weil einfach eine Mannschaft keinen Torschuss abgegeben hat.
Mhm.
Und dann werden halt alternativ alle Torschüsse, die du abgibst, zusammengerechnet. Im Fall von Augsburg war das 2. Wenn ich jetzt hier gucke, einer hat 0,5 und einer hat 0,8. Und dann kommst du auf 0,1. Naja, du hast dann wahrscheinlich andere Daten noch mit 0,11.
Ja, am Ende stand am Ende dann
0,11. Ich komme jetzt auf 0,13, aber es ist ja dann nur eine leichte Abweichung, je nachdem, welches Modell du hast. Aber so kommt das dann zustande. Du hast halt da die Werte für die einzelnen Schüsse, die werden addiert.
Mhm. So. Ich meine, ihr habt natürlich recht und es macht wahrscheinlich auch alles Sinn, dass wenn man überhaupt eine Chance hat, dass man versucht, sich hinten einzubunkern, vielleicht irgendwo mal einen Konter setzen kann oder einen Freistoß oder so. Ich finde es einfach nur so schade, dass man schon mit so einem, ja, so gar keinem Anspruch mehr in so eine Partie reingeht, irgendwie so, dass man schon froh ist, ah, nur 1-0 verloren. Irgendwie, das ist halt auch nicht geil, dass du als Mannschaft irgendwie froh bist, wenn du nicht 4 oder 5 kassierst. Ich meine, so ist es halt, weil halt einfach die Kräfteverhältnisse so sind, aber irgendwie ist das nicht geil. Ich würde mir halt trotzdem irgendwie wünschen, dass man dann da hingeht und sagt, ey, wir können hier nur gewinnen. Keine Ahnung. Lass mal auch irgendwas versuchen, so, aber ja. Vielleicht ein bisschen naiv.
Ja, also ist ja auch okay, deswegen gibt es ja auch unterschiedliche Herangehensweisen und Taktiken. Wenn es am Ende gut geht und sie in der 90. aus irgendeinem Grund da auch einen reinwürgen, dann feiern alle Augsburg für den Punktgewinn. Ich muss mich ein bisschen korrigieren, sie sind nicht die schlechteste Mannschaft. Sie haben nämlich aus 5 Spielen 2 Tore und 1 Punkt geholt, aber Bochum hat 0 Punkte aus 6 Spielen. Das Bochum ist noch schlechter, aber 2-15 Tore. Und 1 Punkt aus 5 Spielen. Also Augsburg ist auswärts komplett zu vergessen. Die holen alles, was sie kriegen, zu Hause. Ja, Bayern macht aber einfach souverän weiter. Und das ist halt auch dieses Bayern unter Vincent Kompany, dass die auch nicht nachlassen. Die haben Bock, Tore zu schießen bis zur letzten Minute. Da wird auch nicht über Schonung oder so groß geredet. Ab und zu wird vielleicht ein Musiala mal früher rausgenommen oder so. Aber ansonsten wollen die in jedem Spiel den Gegner einfach abschießen bis zur letzten Minute. Von daher macht es halt auch keinen Bock, glaube ich, dieses Jahr in München zu spielen als kleiner Verein.
Einmal kurz möchte ich noch Goretzka erwähnen, ja, der jetzt letztlich wieder Stammelf spielt, aufgrund der verletzten Situation, dass ein Pavlovic und ein Palinja da fehlen. Mhm. Und der die Sache auch dann in diesem Spiel ganz ordentlich gemacht hat. Aber zeigt dann auch schon, dass da natürlich auch bei den Bayern so ein bisschen noch auf Position Sand im Getriebe ist, wenn dann Goretzka, der ja eigentlich schon weg war, gefühlt, also den man auch weghaben wollte.
Immer noch will.
Immer noch will
das Geld für Wirtz sparen.
Und dass der jetzt dann in der Startelf wieder steht und sich dann auch ein bisschen mit dem Assist dann zum 3-0 ein bisschen rehabilitiert. Aber trotzdem ist das eine interessante Personalie.
Ich fand, dass Goretzka wirklich ein gutes Spiel gemacht hat. Dafür, dass er auch weiß, gut, er ist Profi, labarababa, aber er ist auch ein Mensch. Und wenn du irgendwo spielst und es wird öffentlich gesagt von deinen Chefs, du sollst weg und man will dich nicht mehr haben und du hast keine Perspektive, das macht ja vielleicht auch Profi hin oder her ein bisschen auf menschlicher Ebene was mit dir und deinem Selbstbewusstsein. Und wir alle wissen, wie wichtig ein Selbstbewusstsein für einen Spieler ist. Und aufgrund der Verletzung von Pavlovic und Palinja spielt er Startelf. Und ich fand, er hat wirklich ein gutes Spiel gemacht. Er hat sich nicht versteckt, sondern er hat die Bälle gefordert. Er hat immer wieder versucht, Akzente zu setzen, war wirklich präsent. Nicht nur jetzt wegen des Last-Minute-Assists, war eine schöne Flanke auf Kane, aber auch davor fand ich ihn wirklich sehr präsent, sehr energisch und hat wirklich ein gutes Spiel gemacht. Und das finde ich sehr, sehr respektabel dafür, dass es ein Spieler ist, der öffentlich hört von seinem Chef, er ist nicht mehr gewollt. Und auch nach diesem Spiel ist das übrigens nicht revidiert worden, sondern er soll wirklich gehen. Und ich glaube, man will einfach sein Gehalt einsparen, vielleicht noch ein bisschen Ablöse holen. Weil ich tatsächlich glaube, im Sommer will man Wirtz holen und versucht jetzt schon so ein bisschen Geld auch einzusparen. Aber so ist das manchmal im Leben. Und das weiß natürlich auch ein Goretzka. Jetzt hast du 2 verletzte Spieler und er rückt rein. Und es gibt derzeit auch keinen Grund, zu wechseln, Guerrero in die Mitte zu ziehen, wenn jetzt ein Boué wieder da ist oder so, weil er das gut gemacht hat.
Ja.
Und ist vielleicht für die Bayern auch nicht schlecht, weil jetzt haben sie ihn nochmal ins Schaufenster gestellt. Es gibt ja durchaus so ein paar Interessenten. Manchester United wurde mal so gesagt, dass sie eventuell Interesse haben. Haben jetzt einen neuen Trainer. Mal gucken, ob das dabei bleibt. Aber es ist ja auch nicht schlecht, einen Markt aufrechtzuerhalten für so einen Spieler mit so einem Gehalt. Weil ein Goretzka wird jetzt auch nicht nach Stuttgart gehen oder so.
Ja. Ja, ist immer so schade. Das fand ich ja so geil an Amiri, dass er nach Mainz gegangen ist und einfach einen Karriereschritt zurück gemacht hat, um aber auch einen Schritt nach vorne zu machen. Mhm. Würde ich mir vielleicht für einen Goretzka auch wünschen.
Ja, der ist auch ein bisschen älter als ein Amiri. Der hat jetzt nicht das Interesse, nochmal zurückzugehen, glaube ich.
Goretzka ist 29, Amiri. Ja. Wie alt ist der? Der ist
jünger.
Nadien Amiri, so. Der ist 28.
Aber, okay. Aber man muss sagen, dass ein Amiri in der Preisklasse also ist natürlich nochmal was anderes, weil Goretzka ist so out of this world mit seinem Gehalt.
Ja, ja, klar.
Dass das, also ein Amiri, wenn ein Amiri sagt, ich verzichte auf ein bisschen was oder so, dann kann Mainz das vielleicht irgendwie stemmen oder so. Aber ein Goretzka kann sich in dieser Liga niemand leisten, wenn er nicht selbst wenn er auf die Hälfte seines Gehalts verzichtet, kommt er nur für die Top 4 in Frage. Das musst du dir einfach mal muss der einfach mal gehen. Ich habe ja auch gelesen, dass der irgendwie bei Union oder so im Gespräch ist oder so für als Laie oder so, weil die dann überlegt haben, na gut, dann zahlen wir die Hälfte, dann sparen wir immer noch irgendwie die Hälfte. Aber das ist einfach so out of this world, dieses Gehaltsgefüge bei den Bayern, wo man dann, finde ich, auch fast schon dem Spieler kaum noch einen Vorwurf machen kann. Weil wenn, weiß ich nicht, wenn der 13 Millionen verdient und sagt, okay, 11 Millionen oder so, dann kann ich noch sagen, okay, der hat auf 2 Millionen verzichtet. Aber du kannst nicht von Goretzka erwarten, auf 8 Millionen Euro im Jahr zu verzichten. Egal wie verdient es ist oder so, er hat nun mal diesen Vertrag. Kein normaler Mensch der Welt sagt sich, naja, verzichte ich auf 8 Millionen im Jahr. Das ist absurd. Das macht keiner.
Und es ist auch bei Goretzka, finde ich, jetzt nicht so, dass er einen eklatanten Leistungsabfall hat, sondern es ist eher so die Art und Weise vielleicht, wie er Fußball spielt, die bei den Bayern nicht mehr so gefragt ist. Da ist ein bisschen aus dem System gefallen. Aber es ist, ich finde nicht, dass du einem Goretzka sagen musst, ja, der ist auch nicht mehr der Goretzka von vor 2-3 Jahren. So, ich finde, der spielt dann seine Goretzka-Sachen. Und das ist jetzt vielleicht nicht mehr gefragt. Nicht mehr gut genug. Man sieht es in der Nationalmannschaft auch, wo man einfach eine andere Idee hat, vielleicht auch von Fußball. Ja, genau. Also, wir werden sehen, was mit ihm passiert.
Emirate, USA.
Ja. Na, das ist noch ein bisschen zu früh. Ich glaube eher, wenn, dann England.
Das hat nichts mit seinem Alter zu tun. Das hat was mit dem Geld zu tun. England, ja doch, England
ist kann das zahlen.
Ja. Aber dann eher so im hinteren.
Aber warum, guck mal, die Leute gehen für Geld nach Saudi-Arabien oder nach Dubai, um da nochmal richtig abzukassieren. Wenn er da jetzt einfach nur das Gleiche kassiert, das hat er gar keinen Anreiz dahin zu. Der setzt sich doch lieber in München auf die Tribüne, und das kann ich ihm auch nicht übel nehmen, als nach Dubai oder Saudi-Arabien zu gehen mit 29. Kann er danach noch machen.
Mhm. Ja. Ja. Vor allem, wenn er, wenn ich das noch anfüge, wenn er in die Premier League wechselt und da vielleicht sogar noch einen Verein findet, wo der Stamm spielt, vielleicht wird er nochmal interessant für die Nationalmannschaft.
Ja, deswegen meine ich ja, er ist ja noch nicht in dem Alter, wo man sagen muss, okay, jetzt geht direkt die letzte Phase der Karriere los und ich muss nochmal einen guten Vertrag rausschlagen, sondern er kann ja nochmal einen Zwischenschritt machen, um dann nochmal einen Vertrag zu bekommen. Ja. Aber gut, das ist jetzt, ihr habt
völlig recht. Mit Nagelsmann nicht Nationalmannschaft spielen, weil du hast, um da mal kurz den Zahn zu ziehen, da ist eine Verletztenmisere, aber du hast in der Nationalmannschaft im zentralen Mittelfeld so viele Spieler, die vor Goretzka sind gerade. Das guckst du mich so entgeistert.
Ja, aber für das wäre jetzt die Position, wenn ein Goretzka nochmal sich neu erfindet. Also jetzt auch der Goretzka in der jetzigen Form nicht, das stimme ich dir zu. Aber wenn Goretzka sich so ein bisschen neu erfindet, ein bisschen auf der 6 was hinzugewinnt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass der noch eher für eine WM 2026 eine Option ist als Pascal Groß, der momentan auch im Verein keine Rolle spielt. Ja, gut, du hast einen Metscher da, du hast einen Andrich da als Konkurrenz. Aber
Stiller aber ist reingekommen, Pavlovic.
Deswegen, ich würde halt Goretzka, also der ist ja ein sehr verdienter Spieler, der ist Champions-League-Sieger, der hat ja auch bewiesen, dass er mit seinem Vorwärtsdrang eine Mannschaft was bringen kann, was sonst vielleicht fehlt. Ich würde den nicht komplett abschreiben wollen. Es ist halt nur, dass der, du hast es ja schon richtig gesagt, jetzt einfach zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Ja. Dass der halt auch nicht zu der Idee passt, die Company von einem zentralen Mittelfeldspieler unbedingt sehen will in einem Spitzenspiel
gegen den Gegner. Und ich glaube, dass das auch auf die Nationalmannschaft zutrifft.
Ja, das kann sein. Ja.
So. Okay. Machen wir weiter. Bleiben wir ein bisschen da oben. Wir haben ja noch ein, zwei Truppen, Mannschaften da noch nicht besprochen. Leipzig. Die haben ein sehr unterhaltsames Spiel. Ja, und pass auf, ich muss mal was Lobendes sagen. Wir meckern immer über diese ganzen künstlichen Produkte in der Bundesliga, die tollen Traditionsmannschaften wie dem HSV, der dafür selber überhaupt nichts kann, den Platz wegnehmen. Und dann sage ich immer, ja, aber wenn die gegeneinander spielen, dann sollen die wenigstens Spektakel bieten. Und das haben sie diesmal geboten. Hoffenheim gegen Leipzig war ein richtig gutes Spiel und hat sehr viel Spaß gemacht. Das war das Premierenspiel des neuen Hoffenheimer Trainers. Du nennst sie jetzt ja immer Sturm Graz. Er heißt Ilsa.
Ich nenne den Verein Sturm Graz. Ja. Der Trainer heißt Christian Ilsa, der hat von Sturm Graz zu Sturm Graz zugewechselt ist.
Ja. Kannst du das einmal ganz kurz für alle, die nicht so nerdig sind wie du, einmal erklären? Die alle nicht so nerdig
sind wie ich. Hoffenheim hat neben Christian Ilsa auch noch das gesamte Trainerteam von Graz weggekauft. Sie hatten auch noch schon den Sportdirektor weggekauft und ich glaube noch irgendjemanden. Also sie haben da wirklich einmal die gesamte sportliche Führung des Vereins weggekauft. Und deswegen sind sie jetzt eingespornt Sturm Graz. Die haben nichts mehr. Da ist kein Hoffenheim mehr drin. Hoffenheim drin. Also alle Leute, die da länger drin waren, wurden jetzt im letzten halben Jahr nach und nach peu à peu entlassen. Die haben ihre gesamte Geschäftsführung umgestellt. Und jetzt sind alle Verantwortlichen da, sind Sturm Graz.
Macht mir natürlich ein bisschen Sorge. Wie geht's dann Sturm Graz? Also dem Original.
Das ist ja der Witz an der Sache. Die stehen ja eigentlich gut da. Also für alle ist es ja eine große Chance. Für Andreas Schicker, für Ilzer.
Deswegen, also wenn du in der österreichischen, Klabim-Liga der Erster bist, dann ist das ja das eine. Aber du willst ja schon zu dem Fußball in der Bundesliga, weil einfach andere Möglichkeiten. Heißt ja aber auch, dass Sturm Graz, die jetzt ja, glaube ich, schon seit 2-3 Jahren da, glaube ich, die Liga so ein bisschen auf Volley nehmen und ja auch dafür sorgen, dass der große böse RB ja nicht nur, weil die Saison scheiße sind, aber letzte Saison auch schon so ein bisschen in Schützkasten genommen haben, dass das jetzt vorbei ist, oder?
Ja, also ich bin jetzt kein Experte für den österreichischen Fußball, warum? Aber weil ich das nicht bin. Ich guck da sehr selten rein. Aber
haben wir hier Experten des österreichischen Fußballs? Ja. Schreibt es in die Kommentare.
Mhm. Aber Sturm Graz ist Meister. Sturm Graz
schon wieder Tabellenführer?
Ist schon wieder Tabellenführer, ja. Spielen Champions League. Also
aber das
kannst du dir nicht meckern.
Aber das finde ich halt zu so krass, weil, Entschuldigung, aber weil das ja alles bedeutet, jetzt sind alle weg, so.
Ist die Frage, ist die Frage.
Das ist aber, stellt euch mal vor, ihr seid im Sportverein, ne? Wir, weiß für euch schwer vorzustellen, aber stellt euch einfach mal vor, ihr seid in einem Sportverein, ihr habt einen Trainer. Ihr kommt da regelmäßig ins Training, ihr arbeitet mit dem zusammen, der arbeitet mit dir, der sagt dir, ey, ich krieg dich hin, ich mach dich zum geilen Stürmer. So, der arbeitet, motiviert dich, du freust dich, mit dem es läuft, im Verein läuft's. Und dann heißt es plötzlich, ey Leute, ich habe ein geiles Angebot, ich bin weg. Er auch, er auch, er auch, ich auch, er auch, er auch. Zack, tsch, Koffer gepackt, weg. Und dann stehst du da als Mannschaft und irgendwie sind alle, der ganze Staff, mit dem du Vertrauen aufgebaut hast, mit dem du gearbeitet hast, sind alle weg. Das ist doch scheiße demotivierend, oder nicht?
Das ist wirklich, die haben ja
damit richtig frustrierend.
Die haben Prass gekauft, halt den besten, einen der besten Spieler. Sie haben halt Sportdirektor, auch noch alle drumherum. Also nicht nur Sportdirektor, sondern auch dessen Vertreter und sowas. Ich weiß gar nicht, wie die Rollen dann alle heißen. Und jetzt hat auch das gesamte Trainerteam da einmal rausgeworfen. Ja, deswegen finde ich schon, dass ich Hoffenheim als Sturm Graz hier bezeichnen darf und dass auch jetzt diesen Gag eiskalt in den nächsten Wochen durchziehen
das würde. Ist ja auch okay.
Ist Sturm Graz. Die haben
ich fühle nur für die Spieler von Graz, die jetzt zum Verein kommen und sich doch fühlen müssen, wie als die Ratten verlassen. Nicht, das trifft es ja nicht, weil die sind ja Platz 1, aber irgendwie so, ich würde mich komplett im Stich gelassen fühlen. Irgendwie.
Ja, aber guck mal, wenn du das letzte Ergebnis des letzten Wochenendes anguckst, kann es auch sein, dass sie sich dann alle zusammenraufen und sagen so, Leute, wir sind hier von den ganzen Oberen betrogen und verlogen worden. Die haben uns alle verlassen. Die haben nicht mehr an uns geglaubt. Die sind gegangen. Wir zeigen es jetzt dieser Liga. Zack, Aufseher Klagenfurt, 7-0. Gib ihm. Die ziehen das jetzt noch durch und dann verstreuen sie sich in alle Lande.
Ja, es ist halt vor allem aber auch eine Standortbestimmung für die österreichische Liga. Wenn du mitten in der Saison, also bei Spielern gibt es ja Transferperioden, außerhalb der du nicht wechseln darfst, aber bei Trainern wird einfach mitten in der Saison, das fühlt sich so komisch an, der Trainer rausgekauft, wenn das am Ende der Saison ist, okay, aber so nach 11, 12 Spieltagen, das ist irgendwie komisch. Klar, manchmal werden Trainer auch entlassen, dann müssen die Spieler sich auch damit anfreunden, dass komplett neuer Staff kommt. Aber so jemanden in der Saison rauskaufen, ist irgendwie komisch. Und dann nach Hoffenheim. Also wir reden jetzt ja auch nicht von einer Spitzenmannschaft. Hoffenheim ist eine Mannschaft mit Potenzial, die kann auch sicherlich gut zahlen. Aber finde ich schon krass, von einem Champions-League-Teilnehmer und Tabellenführer in Österreich zu sagen, ja okay, ich gehe jetzt nach Hoffenheim.
Mich hat das was wie in einer Beziehung, deine Freundin, mit der du gerade noch die Hochzeit geplant hast, sagt, ey, übrigens, ich habe da einen anderen.
Und der Unterschied ist, deine Freundin bezahlt dich nicht.
Ja gut, aber sie ist sofort weg und du siehst auf Facebook oder auf Instagram, siehst du, wie fucking glücklich sie ist mit diesem neuen Kerl und du denkst so, hä, wir waren doch gestern noch zusammen essen und heute scheint sie komplett mit diesem Typen, hat sie mich, wie schnell kann sie mich abhaken? Ich finde das
schwierig. Das hat sich ja auch mit dem Abschied von... Gute,
also da muss man sagen, ne, das ist Profifußball.
Aber wenigstens eine Woche trauern. Wenigstens, ja, wir hatten eine schöne Zeit, es hat nicht geklappt. Irgendwas, aber so, und der hat direkt Erfolg bei Hoffenheim, du siehst ihn jubelnd, so, der hat nicht eine Sekunde mehr an Graz gedacht.
Wichtige Frage ist dann, hat irgendjemand von denen sich aufs Wappen geküsst?
In Hoffenheimern.
Hoffenheim.
Ja, von den Graz, von den, also, sehr von, Hoffenheim. Von den Neugrazern.
Also, ich muss jetzt mal eine Lanze dann in dem Sinne für Ilzer brechen. Du bearbeitest da in Graz mit dem Schicker zusammen und mit den ganzen Leuten zusammen. Du merkst schon halt, meine ganzen Buddies sind schon weitergezogen nach Hoffenheim, mit denen du halt den großen Erfolg hattest, mit denen du auch so gut zusammengearbeitet hast. Dann ruft er dich an und sagt, ey, guck mal, ich habe hier einen Job für dich in einer besseren Liga. Ich zahle dir auch das Doppelte, was du bei Graz bekommen hast. Und wir arbeiten einfach so zusammen, wie wir es die letzten Jahre gemacht haben. Dann denkst du dir auch, ja, Rudi, komm her, machen
Geld
wir.
Oder Liebe?
Ich weiß nicht, ob da Liebe besteht zwischen Christian Ilzer und Sturm Graz. Dafür kenne ich ihn nicht gut genug.
Vielleicht noch die Trikots auch ein bisschen farblich anpassen.
Ja, auf jeden Fall ist jetzt Hoffenheim, muss man ja sagen, ist jetzt Sturm Graz, offiziell.
Ja,
ist jetzt auch offiziell genommen.
Ist umgemeldet.
Ist auch umgemeldet.
Was natürlich auch dieses Imageproblem helfen, also dem Imageproblem helfen könnte. Ja. Frage ist, ist das ein Zuschauermagnet? Also wird das...
Sturm Graz hat doch richtig... Ja? Der ist ja richtig jetzt natürlich in der Region bei Sturm Graz und auch bei der Fanszene ist ja ein richtiger Hype gewesen die letzten Jahre.
Also du glaubst auch, dass die mitkommen, die Fans?
Müssen sie ja.
Was kommen wir nach Hoffenheim, ja?
Die sind ja auch gekauft worden.
Ja, die sind alle
der gesamte Verein ist gekauft worden.
Das ist Hoffenheim.
Sturm Graz, meinst du?
Achso, ja. Ja.
Also jedenfalls wissen wir jetzt, danke für die Erklärung dieses Gags. Wir wissen aber auch, dass Christian Ilzer instant funktioniert und dieses Hoffenheim, was unter Matarazzo jetzt nicht unbedingt die schönste Braut im Ball war, einfach wachgeküsst hat. Und sie sind nach, ich glaube, dreimaligem Rückstand, wenn ich das richtig sehe, sind sie zurückgekommen und haben dieses Spiel gedreht. Und es war einfach wirklich schön anzuschauen.
Es war auch ein cooles Spiel. Also es war halt wirklich, ich habe es mir auch angeschaut, bei 90 Minuten, das hat Spaß gemacht, das Spiel. Auch in den, nicht nur wegen der Tore, sondern weil Hoffenheim von der ersten Minute an, jetzt habe ich schon Hoffenheim gesagt, weil Sturm Graz von der ersten Minute an nach vorne gegangen ist, weil sie auch eine sehr offensive Formation gewählt haben. Ilzer hat von einer Fünferkette, die noch damals in Hoffenheim gespielt wurde, auf eine Viererkette, wie sie ja bei Sturm Graz üblich ist, umgestellt. Hat auch die sehr offensiv aufgestellt. Also ein Prass ist sehr weit nach vorne gegangen, ein Kaderabek ist sehr weit nach vorne gegangen. Das war im Ballbesitz häufig in 2-4-4. Loschek, Bülter konnten dann ins Zentrum reinziehen und sie hatten da eine sehr hohe Präsenz. Leipzig hat ein bisschen versucht, das mit einer Fünferkette zu kontern, hat aber nicht ganz funktioniert, sodass ich fand, schon in der ersten Halbzeit hatte eigentlich Graz die besseren Chancen. Und dann in der zweiten Halbzeit ist es dann, finde ich, endgültig gekippt. Leipzig hatte halt nur die höhere Effizienz, muss man ganz klar sagen. Leipzig hat aus 3-4 Möglichkeiten wirklich 3 Tore gemacht und Graz hat noch ein bisschen längere Anlaufzeit gebraucht. Obwohl ich fand, dass ein Tabakovic vorne so ein bisschen in der Luft hing noch lange Zeit. Hat dann ja einen Loschek wettgemacht und am Ende der eingewechselte Larsen. Aber es war ein super amüsantes und ereignisreiches Spiel. Und man hat schon gemerkt, Ilzer, der möchte offensiver spielen, der möchte mehr nach vorne, der möchte Gibin Fußball haben.
Ja, Krilic aussortiert. Auch erstmal eine Ansage, ne? Der war ja in jedem Spiel in der Startelf, dieses Mal nicht mal im Kader.
In Bremen würde ich ihn nehmen jetzt an der Stelle wieder
zu. Aber auch so schnell, ne? Ja. Also so die zwischen, du stehst auf dem Platz und du bist jetzt einfach aussortiert. Also es geht schon ganz schön schnell.
Ist so ein bisschen der Goretzka von Hoffenheim wahrscheinlich. Also sicherlich einer, der sehr viel verdient.
Verdient ähnlich viel, ja. Also im Verhältnis, ich meine nicht ernst, im Verhältnis. Ja. Weil der war schon mal wieder in Bremen im Gespräch vor ein, zwei Jahren.
Er war ja auch.
Das ist direkt abgelehnt worden, weil er einfach doppelt so viel verdient, wie er da kann.
Er war beim Bayern im Gespräch, ist dann zu Hoffenheim zurück. Wird sich das ordentlich was gekostet, vergütet. Ihr wisst, was ich meine. Und soll jetzt im Winter schon verkauft werden. Also war ein ganz, also er wird wirklich mehr oder weniger vor die Tür gesetzt. Was ja auch erstmal so ein Power-Move ist irgendwie, finde ich so. Ne? Neuer Trainer kommt und sagt erstmal so, du brauchst gar nicht mehr kommen.
Aber es passt auch zu Ilzer ein Stück weit, weil Ilzer ist halt wirklich wie der gesamte österreichische Fußball auf Power-Fußball angelegt. Das ist halt ein 4-4-2-System, das ist halt Außenstürmer rücken ein, Außenverteidiger schieben hoch. Wir wollen halt hinten heraus mit viel Tempo eröffnen, immer wieder in die Halbräume reinkommen und das ist nicht Grilic Spiel. Grilic ist ja eher so ein behutsamer Spieler, der dann aus der Tiefe heraus aufbaut, auch die hohen, langen Bälle immer wieder einstreut, die Verlagerung. Und ich glaube, das ist nicht das, was ein Ilzer sehen möchte. Ich glaube, Ilzer ist dann glanzfroh, wenn er den Bischof da spielen lassen kann. Klar, da opfert man ein bisschen defensive Stabilität, wenn man da so einen jungen Kerl reinstellt, der auch eher offensiv denkt. Aber der spielt halt die flachen Pässe. Der spielt halt den Risikoball zwischen die Linien. Der spielt halt immer wieder flach, immer wieder guckt er, dass er nach vorne kommt. Hat er in diesem Spiel auch gemacht. Und ich glaube, ich glaube halt schon, dass ein Grilic da relativ wenig Chancen jetzt hat, an einem Stach oder einem Bischof im zentralen Mittelfeld vorbeizukommen. Tohumcu hat man auch noch als Option für diese Position. Das hat ja auch der Kicker jetzt schon geschrieben, dass Grilic sich darauf einstellen darf, im Winter oder im Sommer dann gehen zu können.
Und es sind ja auch alle Österreicher, ne? Also Grilic ist ja auch Österreicher und Ilse auch, so der Sportdirektor dann auch. Also die kennen ihn, kennen es ganz genau und haben direkt gesagt, so nee, für dich hier ist kein Platz.
Apropos Österreich, wir haben noch gar nicht über Leipzig gesprochen.
FC Österreich.
Die ja auch sehr offensiv aufgestellt waren gegen Hoffenheim mit Baumgartner, Openda, Šeško, Nusa. Was ist denn da, Was ist denn da eigentlich los bei Leipzig, dass die so irgendwie nicht so richtig zünden? Und denen fehlt es ja auch komplett an Konstanz. Jetzt 1, 2, 3, die letzten 4 Spiele nicht gewonnen. 3 Niederlagen, nur ein Unentschieden gegen Gladbach geholt.
Ja, ich glaube, dass erstmal Xavi fehlt, der in der Offensive der Dreh- und Angelpunkt ist, der natürlich auch einen Openda und einen Šeško immer sehr gut in Szene setzt. Und du siehst schon, weil du hast jetzt über Österreich übergeleitet, dass der Ersatz Baumgartner, der jetzt die Chance bekommen hat, auch in der Zeit auf dem Platz zu stehen und mal ein bisschen Minuten zu sammeln, dass der mit dieser Aufgabe überfordert ist. Also er hat einfach andere Qualitäten als Xavi. Und der fehlt schon, finde ich. Das ist halt die Herz und Seele des Offensivspiels. Und dann finde ich, einen Šeško ist noch nicht drin. Hat mal eine gute Phase gehabt, wo du gedacht hast, der Knoten ist geplatzt. Aber dafür, dass es ein Spieler ist, wo eigentlich immer darüber gesprochen wird, wo landet er denn eigentlich in 1, 2 Jahren, wo immer gesagt wird, Leipzig ist halt eine Übergangsstation für ihn, da muss einfach mehr kommen. Da kommt zu wenig. Und Openda ist halt ein Spieler, der kann an einem guten Tag den Unterschied machen. An einem schlechten Tag siehst du ihn kaum. So, und wenn du dann das Mittelfeld anguckst, da fehlt ein Schlager natürlich jetzt schon lange seit deinem Kreuzbandriss, aber auch ein Schlager kannst du nicht 1:1 ersetzen mit diesem Kader. Egal, wen du da hinstellst, ein Kampel, ein Vermeer, ein Seiwald, ein Haidara, die haben alle nicht so die Power wie ein Schlager, der auch Österreicher ist. Also ich glaube schon, dass das auch eine Qualitätsfrage ist bei Leipzig, wenn dann da die Schlüsselspieler fehlen und andere nicht in Form sind. Hat Leipzig nicht mehr zu bieten als das.
Ja, das stimmt. Also die erste Hälfte fehlen Spieler. Sie hatten auch Anfang der Saison Glück gehabt in manchen Spielen einfach. Ja. Auch diese Overperformance von einzelnen Akteuren ist nicht mehr ganz so gegeben. Also Orban war wirklich in der Anfang der Saison in herausragender Form. Der hat jetzt auch wieder ein Tor gemacht. Aber auch wie er sich dann abkochen ließ von Loschek, der das super geil macht, aber da ist dann ja auch Orban bei diesem Gegentor sehr schnell unten und Loschek macht das dann super mit links, rechts, links. Oder rechts, links, links.
Rechts, links, was rechts. Aber auch nicht jeder Stürmer hinkriegt.
Also was nicht jeder Stürmer hinkriegt, aber trotzdem, ja. Orban ist dann schon sehr früh unten. Und dann, ja, wenn er einfach oben bleibt, passiert da
gar nichts. Wahrscheinlich nicht gedacht, dass Loschek dazu in der Lage ist. Ja. Also, ja, weil das war wirklich unerwartet.
Aber auch dann auch bei dem Kopfballtor von ganz am Ende von Gunn Larsson ist es, glaube ich, auch Orban, der das Kopfballduell verliert. Ja. Also das sind einfach Dinge, die in den letzten Wochen nicht passiert werden, weil Orban war da hinten eine Bank. So. Und du hast Nusa, der offensiv super geil ist und auch da deswegen in der Elf der Woche ist, aber sie haben da noch nicht die Balance hinbekommen einfach mit ihm als Außenverteidiger, dass sie da auch eine ordentliche offensive Balance hinbekommen. Und dann diese Doppel-6, finde, stimme ich dir voll zu, Vermeer und Kampel, gut beide im Aufbau und auch gut da drin so eine Ruhe reinzubringen, aber dieses RB, Vollgas, wir spielen auch mal flach, nach vorne rein, wie das jetzt Hoffenheim gemacht hat in dem Spiel, das siehst du fast gar nicht mehr. Das fehlt dem Spiel komplett. Und dann ist natürlich auch ein Openda, Šeško, teilweise sehr stark in der Luft hängt. Und Openda macht dann noch aus wenig viel, aber Šeško eben nicht. Hast du ja auch schon richtig gesagt.
Ja, von daher muss Leipzig ein bisschen aufpassen, dass die da vielleicht nicht so durchgereicht werden. Mit durchreichen meine ich natürlich jetzt nicht Platz 10, sondern Platz 5 ist ja für Leipzig dann eigentlich schon ein Saisonziel verpasst, weil die müssen in die Champions League und die haben zu Beginn sehr gut gepunktet und jetzt müssen sie halt ein bisschen aufpassen.
Ja, extra Druck entsteht ja, wenn du kein Champions League-Spiel gewinnst, als Leipzig, den die Champions League muss. Und jetzt haben sie unter der Woche noch eins. Ja. Ist zwar schon überall, jetzt geht's schon los mit diesen Sprüchen von, wir müssen gemeinsam durch die Krise oder so, aber ich glaube, du kannst schon fest davon ausgehen, dass wie lange die da Atem haben, aber dass das auch relativ schnell gehen kann, wenn man das Gefühl hat, da werden Saisonziele verpasst. Die Champions League raus, der Champions League aus am Jahresende wird genauso eins sein. Dass das noch schneller ungemütlich werden kann, so. Der restliche Plan, ich gucke nochmal kurz mit drauf hier. Der mit Frankfurt und, also zweimal Frankfurt hier, ne? Und einmal Bayern.
Stimmt, im Pokal.
Ja, genau. Zweimal Frankfurt und einmal Bayern, noch richtig Knaller drin. Ja, da musst du schon in Weihnachten gut dastehen als Rose, wenn du eine Rückrunde haben willst, ich glaube,
dass Leipzig in der Rückrunde nochmal kommen wird. Zum einen, weil sie aller Voraussicht nach aus der Champions League aussteigen werden. Sie haben 0 Punkte. Sie spielen jetzt in Mailand. Also es wird schwer für Leipzig noch die Zwischenrunde zu erreichen. Und dann kommen in der Rückrunde Schlager und Xavi wieder. Und du hast halt keine Doppelbelastung mehr. Und ich glaube, dann siehst du auch nochmal Leipzig ein bisschen was gut machen. Mhm. Je nachdem, wie auch die anderen Mannschaften da oben international dabei sind. Bayern, Frankfurt, Leverkusen, Dortmund, die werden wahrscheinlich eher die Zwischenrunde erreichen. Haben dann ein bisschen Doppelbelastung. Und dann kann ich mir vorstellen, dass da hinten raus Leipzig nochmal was gut macht. Aber sie sollten jetzt nicht darauf bauen. Ne? Das würde ich jetzt noch nicht einrechnen. Fest.
Wollen wir mal hoffen, dass Schlager und Simons einfach nicht zünden in der Rückrunde.
Doch, es wäre schon nicht so schlecht, wenn die ihr Potenzial nochmal entfalten könnten. Wir haben ja verschiedene Ebenen, wie ihr merkt, wo Spieler uns was bedeuten oder auch nicht. Ja, gut, also Hoffenheim beschert, Sturm Graz beschert dem neuen Trainer oder andersrum, der neue Trainer beschert Sturm Graz einen wunderbaren Einstand.
Der neue Trainer macht genau dort weiter, wo er mit Sturm Graz aufgehört hat.
Ja. Hoffenheim Meister? Fragezeichen. Wir werden sehen. Jedenfalls eine gute Aktie derzeit. Und spannend einfach, glaube ich.
Der Kader gibt dir auch was her.
Ja, die sehen, der gibt dir
erst Kader. Und jetzt, wenn du gesehen hast, wie ein Loschek jetzt einfach durchgeschaltet ist in dem Spiel auch, der, wo man sich auch wieder gefragt hat, kann der nicht eigentlich mehr? Ein erstes Spiel, okay, ja, er kann mehr.
Genau. So sieht's aus. Ja. Wer kann noch mehr? Gucken wir mal kurz. Wen haben wir denn bislang noch nicht bedient? Wir haben Gladbach noch nicht. Die sind nämlich Sechster, begünstigt durch den jüngsten Erfolg. 2-0 gegen den FC St. Pauli. Jetzt ist natürlich der FC St. Pauli eine Mannschaft, die hast du jetzt gelobt eher. Du hast sie zu Beginn eher schlecht eingeschätzt, auch als Absteiger eingeschätzt. Hast dich dann jetzt aber so ein bisschen korrigiert. Siehst St. Pauli dann deutlich gefestigter als zu Saisonbeginn. Jetzt haben sie in Gladbach 2-0 verloren. Wie war denn der Auftritt?
Ich möchte nur mal klarstellen, ich habe jetzt nur ausgedrückt, dass ich St. Pauli besser finde als Kiel momentan. Und dass ich im Nachhinein mir gewünscht hätte, St. Pauli und Kiel von der Stärke her zu vertauschen. Ja, ich habe Kiel zu gut eingeschätzt. St. Pauli ist eine Mannschaft, das haben wir auch schon beim Bayern-Block, die sind schwer zu bespielen. Wenn die dann erstmal in ihrem tiefen 5-4-1 stehen, ist das kaum möglich, da sich Räume zu erarbeiten. Das hat auch Gladbach so ein bisschen gespürt. Aber Gladbach hat das, finde ich, in diesem Spiel sehr gut gemacht. Sind geduldig geblieben in der Anfangsphase, sind dann über Standards zu ihren Chancen und zum Tor gekommen. Und danach, spätestens in der zweiten Halbzeit, als dann Gladbach auch 2-0 geführt hat, da hat man dann gesehen, warum St. Pauli eben da unten steht. Weil die offensiv komplett harmlos sind. Also das ist ja noch das Thema bei St. Pauli. Ich schätze sie, ich habe sie unterschätzt, was ihre Defensivstärke angeht. Ich habe sie auch ein bisschen unterschätzt, was den Spielaufbau angeht. Das kriegen sie auch immer ganz gut hin. Hatten in der zweiten Halbzeit dann, glaube ich, auch 60% Ballbesitz gegen eine Gladbacher Mannschaft. Muss man auch erstmal so schaffen. Aber im letzten Drittel ist das halt nicht erstligareif. Das muss man ganz klar so sagen. Das ist auch nicht bei 7 Toren kann das auch niemand in Abrede stellen. Und dann flogen dann in der zweiten Halbzeit die Flanken in Richtung Eggestein. Und Eggestein war dann das armste Schwein auf dem ganzen Platz, weil das ist halt nicht Eggesteins Spiel, dass der da irgendeine Flanke reinmacht. Also die Offensive ist schon das große Problem von St. Pauli.
Ich finde, man muss auch mal Gladbach loben, weil wir waren hier schon...
zu St. Pauli gefragt, ja.
Ja, unabhängig von dem, was ich wollte...
Die muss man eigentlich auch Gladbach mal loben.
Ja, Nils, ich finde schon. Denn wir haben hier schon gesessen und Seoane schon fast als Trainer Rausschmisskandidat Nummer 1 gehandelt. Aber Virkus.
Wird.
Und ist da standhaft geblieben, hat an dem Trainer festgehalten. Und ich mag das, wenn man an einem Trainer festhält, so wie in Frankfurt das passiert ist.
Kommt mal, ja.
Und dem Trainer Zeit gibt, mit einem Kader eine Idee zu entwickeln und dann auch dafür belohnt wird. Und wir haben jetzt auch gesehen, nach diesem tragischen Aus von Gladbach im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt mit einem Mann mehr, dass das hätte auch in so eine Abwärtsspirale führen können. Meine ich völlig ernst, Nico, auch wenn du mich so anguckst. Das hätte wirklich einen Knacks geben können, aber es hat das genaue Gegenteil bewirkt. Gladbach hat sich aufgerafft, toll gegen Bremen gewonnen. Und seitdem sind sie, irgendwie habe ich das Gefühl, die haben sich gefunden. Ich erkenne jetzt einen Plan. Die haben auch so eine Startelf, die fast immer zusammenspielt. Kleindienst ist richtig gut mittlerweile eingebunden bei Gladbach. Und wir haben schon oft darüber geredet, die Kaderbreite ist nach wie vor so ein bisschen Problem. Wenn da ein bisschen Verletzungspech mit reinspielt, dann ist es für Gladbach schwer. Aber wenn die alle da sind, es sind nicht alle da, aber wenn die meisten da sind, dann finde ich, ist Gladbach hier momentan echt eine der formstärksten Mannschaften in der Bundesliga. Und wer hätte das gedacht noch vor ein paar Wochen?
Wisst ihr noch meine Lieblingsstatistik, dass Gladbach unter Seoane keine zwei Bundesligaspiele in einem Monat gewinnen kann?
Ja.
Mhm. Haben sie jetzt das erste Mal geschafft.
Glückwunsch. Glückwunsch.
Stark. Gut.
Gerardo, herzlichen Glückwunsch.
Das ist quasi.
Ja. Ja, ist auch, das zeigt auch, dass Gladbach wieder gut ist. Sind jetzt auch 5 Bundesligaspiele in Folge ohne Niederlage. Gab es auch unter Seoane noch nie. Ich glaube, da gab es niemals, gab es keine 3 Spiele in Folge ohne Niederlage. Mhm. Also das ist schon eine Konstanz, die dir gefehlt hat. Und ich glaube, das Wichtigste hast du genannt, sie haben eine erste Elf. Und also sie haben jetzt zum dritten Mal miteinander dieselbe erste Elf spielen lassen und das funktioniert offensichtlich.
Und Player gleich verlängert bis 2026.
Player gleich verlängert. Und der profitiert ja auch von Kleindienst. Also ich glaube, Kleindienst ist der X-Faktor. Ja. Wenn du guckst, was ist der Unterschied zur vergangenen Saison? Kleindienst.
Auf jeden Fall zu 100%. Der bringt so eine Spielfarbe mit. Der kann die Bälle festmachen, der verteilt die Bälle und der trifft aber auch selber und er bereitet vor. Er hat ja nicht nur jetzt wieder das Tor gemacht, er hat ja auch noch eine Riesenchance für Player vorbereitet. Also der ist wirklich der Schlüsselspieler in einem, sage ich mal, relativ hohen Alter. Ich glaube 29 oder das ist sogar schon 30, ich weiß es nicht.
Player?
Ja, nee, Kleindienst.
Kleindienst ist 29.
Ja, 29. Er blüht ja richtig auf, in der Nationalmannschaft getroffen. Es ist irgendwie schön zu sehen. Ich freue mich immer, wenn es so Spieler gibt, die nicht so einen vorgezeichneten Weg haben, wo du sagst, ja, okay, da mit 20 hat er schon Fritz-Walter-Medaille 2-mal gewonnen und alle erwarten, okay, das ist der Weg, den er nimmt. Ne? Wenn dann jemand einfach mal mit 27, 28 anfängt, Bundesliga zu spielen, ja, ist ja so. Und dann völlig überraschend nochmal so eine Karriere hochbekommt. Aber so, du merkst dem ja auch an von seiner ganzen Mentalität, dass der das selber total genießt und selber davon überrascht ist und einfach auch sehr viele Hindernisse zu überwinden hat in seiner Karriere, weil er eben nicht schon mit 17 den Arsch gepudert bekommen hat und ja, hier, das ist Megatalent und so, sondern der hat sich das erarbeitet. Und das, ich finde so, das siehst du einem Menschen an, wenn das für den überraschend kommt und der das richtig verarbeiten musste, der strahlt das irgendwie aus. Er hat einen anderen Bezug zu dem Status, den er hat gerade. Und das mag ich irgendwie an Kleindienst. Das ist sehr sympathisch und gerade ist er in der unglaublichen Form. Und gehe ich voll mit dir, das ist der Faktor bei Gladbach.
Ich glaube auch, dass das Nationalmannschaft ihm gut tut, ne? Dass der dann, also dass denen das auch nochmal zusätzlich Selbstvertrauen gegeben hat. Du trainierst natürlich auch dann mit Top-Spielern. Also da merkt man so einen richtigen Entwicklungsschub auch nochmal bei Kleindienst jetzt, finde ich. Ne?
Gut. Ja. Er war bei Freiburg, ne? Also der hat sich bei Freiburg nicht durchsetzen können damals, was ja eigentlich auch ungewöhnlich ist, weil Freiburg ja eigentlich ein guter Standort ist für so Spieler, um sich zu entwickeln. Ne? Aber der hat das nicht gepackt und musste dann diesen Umweg nehmen über Heidenheim und dann Gladbach. Ja, also ich glaube, da ist man momentan ganz erleichtert, weil das sah ja auch mal eine Zeit lang so aus, dass es für Gladbach tiefer runtergehen könnte. Sie steckten auch mal mitten im Abstiegskampf und die scheinen da jetzt wirklich für den Moment die Kurve bekommen zu haben. Was denn?
Also an der Stelle möchte ich nur ganz kurz betonen, was? 2 Punkte bis vor 12, ne? Also ich glaube, die Position in der Tabelle ist gerade in dieser Konstellation nicht ausschlaggebend. Ich glaube, was ausschlaggebend ist, ist der Trend und da gehe ich voll mit.
Also. Wobei wir ja diese Saison schon das haben, wenn du ganz unten in die Tabelle guckst, da sind 4 Teams,
genau.
Die werden schwer haben. Augsburg vielleicht auch noch, je nachdem, wie sie sich da machen.
Je nachdem, wie viele Auswärtsspiele die noch haben.
Du hast schon so einen Abwehrer Bremen, geht's schon los mit, ja, da ist eigentlich ein ganz gutes Polster schon zu den Abstiegsrängen. Genau. Und dass jetzt dann Pauli und Holstein Kiel plötzlich 12 Punkte aus 4 Spielen holen, ist nicht wahrscheinlich.
Also, ja, aber ich will darauf nur hinaus,
wenn
Gladbachs nächstes Spiel verliert und danach unentschieden spielt, sind sie wieder 12.
Nee, ich glaub,
dann müssen wir nicht deshalb den Weg von, also den ganzen Gladbach-Weg deswegen nicht.
Nee, das müssen wir auch vorsichtig sein. Dadurch ist es zu eng und auch Gladbach hat ja auch in der zweiten Halbzeit sehr passiv wieder gespielt.
Da muss man vorsichtig sein.
Muss man vorsichtig sein, dass man dir jetzt da nach vorne lobt.
Was ist mit dir? Was? Was ist denn? So ein Effenberg-Zitat.
Ja. Da muss aber Freunde der Sonne dahinter setzen.
Da muss man vorsichtig sein, Freunde der Sonne.
Auf jeden Fall, das ist ja ganz klar bei all den Teams da vorne, wie Gladbach, Mainz. Die sind, glaube ich, erstmal froh, dass sie da diese Punkte sich zusammengehamstert haben. Auch in Gladbach lebt davon, dass momentan alle die erste Elf in Topform ist. Ja. Du merkst in der zweiten Halbzeit, wenn dann ein paar Spieler ausgetauscht werden, dann ist das Niveau schon wieder nicht mehr ganz so hoch. In Rocco Reitz ist in Topform, Friedrich ist plötzlich in Topform, Itakura ist in Topform. Das reißt schon einiges raus, aber es kann sich natürlich wieder drehen in 2-3 Wochen. Aber ich glaube, wichtig ist für all diese Teams, sei es nun Werder, sei es nun Mainz, Gladbach, dass sie da nach unten jetzt so einen riesen Vorsprung sich erarbeitet haben und absehbare Zeit, wenn dann nicht jetzt alles komplett auseinanderfliegt, werden die alle mit dem Abschied nichts zu tun haben.
Nee, das glaube ich nämlich auch. Und dann wird's, also jetzt mal Hot Take, es könnte auch, wenn die Truppen da drin so vielleicht halb attraktiv sind für die meisten von außen. Aber es könnte ein richtig spannendes Rennen geben zwischen Platz 6 und Platz 12. Oder was das da ist, wo Bremen gerade steht. Mhm. Weil die alle, da gibt sich nichts. Dann erzählst du über diese Woche irgendwas davon, dass Kleingins das super macht und Player und die spielen mit der ersten Elf, dann verlieren sich zwei Leute, dann bricht das alles auseinander. So, Bremen kriegt einfach mal einen Stürmer oder spielt wieder gegen Gegner, die Tore schießt. Und so weiter und so fort. Und dann kommen nämlich zu dem Programm, Gladbach, das wollte ich ja mal ganz kurz, weil ich das total spannend in den Punkt finde, in Freiburg gegen Dortmund, gegen Kiel und in Hoffenheim. Das ist wie gemacht dafür, dass du, also entweder die marschieren da durch, weil sie Dortmund zu Hause haben, ist so, dann können sie nämlich richtig schön platziert sein. Und dann ist das, was du angedeutet hast, dann ist es bestätigt.
Mhm. Wobei du da eine Mannschaft so ein bisschen aus der Rechnung rausnimmst, das ist der VfB Stuttgart, die natürlich jetzt auf Platz 8 sind, aber wirklich gepeinigt sind durch Verletzungen. Undav fällt jetzt wieder aus. Stiller ist gerade wieder so ein bisschen fit geworden. Auch in der Defensive, denn El Bilal ist verletzt. Da hinten, also der spielt vorne, aber hinten Alda Kiel, der belgische Nationalspieler, der mit einer Verletzung kam, der jetzt wieder durch eine Erkältung verletzt gefehlt hat oder krank gefehlt hat, davor aber für Belgiens Nationalmannschaft spielen konnte. Also die haben einfach Stuttgart wirklich viel Verletzungspech und dementsprechend mit den Abgängen, die sie zu kompensieren hatten, noch nicht so richtig in die Saison gefunden. Aber ich glaube schon, wenn Stuttgart vielleicht aus der Champions League rausfliegt und die ganzen Verletzten wiederkommen, Alternativen wieder auf der Bank sitzen, dass mit denen in der Rückrunde noch sehr zu rechnen ist, weil ich finde, dass der Kern dessen, was Stuttgart in der letzten Saison groß gemacht hat, der ist schon noch erkennbar, aber du kannst halt auch nur so viel, Achtung, Aderlass, kompensieren. Tobi, wie siehst du, du wolltest was sagen, Nico.
Ich wollte fragen, wie hat dir der Auftritt von Woltemade gefallen? Hm. Startelf für Stuttgart, angehender Nationalspieler.
Kicker 0 5.
Hör mal auf. Warum machst du das? Warum? Wenn wir ist. Freunde wären, ne? Würdest du so eine Scheiße überhaupt nicht machen hier.
Woltemade. Klingelt nicht.
Tobi.
Er wollte Made, fand ich nicht gut. Hat leider nicht so viel Bindung ans Spiel gehabt auch.
Zu groß.
Zu groß, war zu groß für das Spiel. Aber Stuttgart ist ja so ein schlafender Riese, was die Leistung angeht. Einfach. Ja. Aber klar, wenn du die erste Elf anguckst, da sind auf vielen Positionen Spieler, die nicht spielen würden, wenn alle da wären. Jetzt hast du die rechte Seite zum Beispiel mit Stergiou besetzt und davor Wagnermann als Außenstürmer. Und hast du auch gesehen, warum Wagnermann eher Außenverteidiger als Außenstürmer ist bei seinen zwei Möglichkeiten, die er da hatte. Mhm. Einmal, wo er den Ball sehr kläglich an sich vorbeilaufen lässt. Aber grundsätzlich haben die halt eine hoch genug Stabilität und auch individuelle Klasse, um so ein Spiel gegen Bochum auch unglamourös für sich zu entscheiden. Also war ja kein glamouröser Sieg, kann man jetzt keiner mehr erzählen. Aber dann macht halt Führig dann das 1-0 nach einem Ding. Oder auch sagen muss, Bochum ein bisschen schläfrig da. Also verpassen da überhaupt in den Zweikampf zu gehen, schon beim langen Ball von Stergiou und dann auch beim Ding von Führig. Und dann reicht das für so ein Spiel auch. Und ich würde schon Stuttgart als schlafenden Riesen einschätzen. Weil du auch nie weißt, wenn jetzt Champions League noch weiterkommen, wie ist die Verletzten-Situation, wie entwickelt sich das? Das kann ja auch nicht besser werden, als es jetzt ist.
Das kann passieren. Aber man hofft ja schon, wenn dann die Belastung ein bisschen runtergefahren wird und auch die Situationen, in denen man sich verletzt. Ne? Das Spiel ist ja nicht nur eine Belastung, sondern es ist auch ein Risiko, dass man sich da verletzt. Wenn die dann das Lazarett ein bisschen gelichtet bekommen, glaube ich schon, wenn dann alle auf dem Platz stehen. Das ist eine andere Mannschaft, ist auch jetzt ein Milo, der musste dann auf der 6 aushelfen für den Stiller. Das ist ja auch nicht so seine Position, konnte dann offensiv nicht die Akzente setzen, denn Woltemade hat noch nicht so gut funktioniert. Leveling fehlt auch, der gerade super in Form war und den Führig da verdrängt hat. Also da ist noch eine Menge Luft nach oben bei Stuttgart. Umso wichtiger, dass sie in dieser Situation jetzt die Spiele auch gewinnen, die sie gewinnen müssen, wie jetzt gegen Bochum, die jetzt das zweite Spiel hatten unter Dieter Hecking. Im ersten Spiel haben sie Leverkusen den Punkt abgetrotzt. Jetzt im zweiten Spiel gegen den anderen großen Favoriten hat das nicht gereicht. Nico, ist der Trainereffekt bei Bochum schon vorbei?
Ja, ich würde auch sagen, man muss da schon jetzt die Frage stellen an der Stelle.
Nee, der Trainereffekt. Ich sag nicht, ob er.
Achso, aber damit müsste man ihn natürlich wieder von ihm trennen.
Nein, der Trainereffekt ist der kurzzeitige Boost, den du nach einem Trainerwechsel.
Wenn du ein Spiel verloren hast, fragst du mich, ob der Trainereffekt weg ist. Dein Ernst?
Ich passe dir einen Ball zu und du fragst jetzt, aus welchem Winkel der kommt oder was? Ja, nimm doch einfach den Ball.
Nein, ist er nicht, weil das da, also der Trainereffekt ist ja eine langfristige Sache, die da angesetzt wurde. Wenn du dir den Patienten VfL Bochum anguckst, wie sie dastehen und wo sie hin müssen, dann wird das sowieso ein Himmelfahrtskommando. Und ich glaube, da liegt's nicht an einem Spiel in Stuttgart, so, sondern da gibt's ein grundsätzliches. Und ich glaube, Hecking versucht sich Richtung Winterpause zu bringen, noch einen Punkt einzusammeln.
Ja, die nächsten drei Spiele.
Ja, genau. Dann im Moment, lass mich kurz einen Satz zu Ende bringen. Dann die Kastropper Straße rauf und runter zu rennen und Rückserie Vollgas zu geben. Weil die nächsten Termine.
Präsentiert von, möchtest du einen Bumper haben? Ist die nächsten Termine präsentiert von?
Präsentiert von Etienne.
Nun, Bochum spielt als nächstes in Augsburg gegen Bremen und bei Union Berlin.
Und dann noch einmal vor Weihnachten gegen Heidenheim. Und da steckt natürlich Feuer drin.
Nach Weihnachten in Mainz, dann St. Pauli. Also der Rest der Hinrunde aber ist halt wirklich das, wo sie punkten müssen.
Die Frage ist ja richtig vom Nils wegen dem Trainereffekt. Ich finde halt bei Leverkusen, Stuttgart, wir haben ja auch darüber geredet, wie ist der Zeitpunkt mit dem Trainerwechsel. Und Hecking hat beim Antritt gesagt, nee, egal, gut, dass ich jetzt da bin, dass ich loslegen kann. Der wird sich aber auch gegen Leverkusen und Stuttgart gedacht haben, okay, lass uns irgendwie da möglichst gut durchkommen. Und das hat er auch geschafft. Er hat einen Punkt in Leverkusen geholt, hat sich jetzt nicht komplett irgendwie abschießen lassen gegen Stuttgart. Ich finde, damit ist fast, ist natürlich nicht super, aber ist auch nicht eine Katastrophe. Jetzt kommen die Spiele, wo man dann vielleicht sehen kann, ob Hecking da was reißen kann oder nicht. Wenn er jetzt aber gegen Augsburg, Bremen und Union auch nichts holt, dann kann man schon davon sprechen, dass dieser Trainereffekt nicht geklappt hat. Aber würde ich jetzt nach Stuttgart-Leverkusen, würde ich da noch nicht mir ein Urteil erlauben wollen.
Ja, wenn ich mir so angucke, Augsburg, ne? Union, Heidenheim, das sind schon, gut, gegen Bremen holen sie nichts, aber die anderen drei, da kannst du auf jeden Fall Punkte sammeln, um wieder ranzurücken an die, die davor stehen.
Spielen aber in Augsburg, jetzt komme ich wieder mit meiner Augsburger Auswärtsschwäche. Es klingt jetzt erstmal einfach, aber zu Hause ist Augsburg nicht schlecht.
Wenn du Bochum in der Situation sein willst, dann musst du auch in Augsburg was holen. Sonst kannst du abmelden, inklusive Trainer.
Augsburg. Beste Heimmannschaft EU-West, oder?
Absolut.
Aber Augsburg gegen Bochum hat auch das Potenzial, ein ganz grausames Fußballspiel zu werden.
Aber Augsburg ist Neunter, ne? Wollte ich noch hinzufügen. Sie haben 11 Punkte. Augsburg ist in der Heimtabelle lediglich 2 Punkte hinter den Bayern.
Ja. Die nächsten drei Spiele von Augsburg.
Wird präsentiert von
Augsburg gegen den VfL Bochum. Dann im DFB-Pokal gegen den KSC, auswärts beim KSC und dann das sehr, sehr schwere Auswärtsspiel für Augsburg bei Eintracht Frankfurt.
Danke. Okay, vielen Dank. Bumper in, Bumper out. Ja, wir werden sehen. Es ist so oder so Bochum.
Wo willst du hinaus?
Ich tue mich schwer, jetzt Bochum schon wieder in die zweite Liga zu reden, weil das habe ich schon mal gemacht und dann haben sie den Trainer gewechselt und dann war alles anders und sie haben die Klasse gehalten und dann war ich der Depp und jetzt...
Ja gut, das haben sie auch mit dem Rückspiel in der Relegation von dem, also das selbst Hollywood nicht hätte so
skippt. Ja, aber sie haben es geschafft und diesmal stehen sie eigentlich noch schlechter da.
Sie haben halt auch einen ganz weirden Spielplan, muss man sagen. Also sie haben ja jetzt wirklich alles weg, was an schwer, also wirklich Gegnern, wo du dir gar keinen Punkt ausrechnen musst als Bochum. Die haben sie alle weg jetzt und jetzt kommt halt das, wo du dir die Punkte erhamstern musst.
Wo man ja auch sagen muss, dass der Trainerwechsel dann ja gar nicht so schlecht war. Du hast noch zwei Testspiele, guckst dir den Bums an, woran es nicht funktioniert und dann hast du diese 6 Spiele hintereinander, in denen es krachen muss. Dann hast du wieder bis, ich gucke mir das ja mal ganz schnell an, mit viel Ausläufer, bis Anfang April hast du dann halt wieder... holst du nix?
Das Problem ist, du musst jetzt auch punkten. Das ist ja dann wieder das ganz Bittere, weil du musst jetzt irgendwie dir einen Punktepolster anfressen, damit du dann, wenn es dann wieder in der Rückrunde losgeht und du dann wieder die ganzen schweren Gegner spielen musst, dann kriegst du ja wieder nichts zustande. Also in den Rückspielen werden sie jetzt nicht 10 Punkte holen gegen Leverkusen, Bayern, Stuttgart und so weiter und so fort. Dementsprechend ist jetzt der Druck natürlich auch auf dem Kessel, weil du jetzt 6 Spiele noch Zeit hast, dir ein ordentliches Polster anzufressen, um mal zumindest aufzuschließen auf Kiel, St. Pauli und Heidenheim.
So sieht das aus.
Ich will gerade nachgucken, deswegen habe ich ein bisschen versucht, Zeit zu überbrücken.
Ja.
Wie wenig Punkte, die waren schon in den Top 10 der schlechtesten Truppen, aber hier wird bestimmt 9. Mal gucken, wird es dann besser? Ich überlege gerade, um den Rekord zu brechen. Also 9.
Spanier oder was?
9 Punkte, eine Hinrunde.
Schlechteste Hinrunde?
Ja, 9 Punkte habe ich hier jetzt schon einige Male. Das heißt.
Schlechteste Hinrunde müsste doch auch, hat da nicht Schalke den Rekord dann auch mit eingestellt?
Die haben sich sehr bemüht, ja.
St. Pauli 8, guck mal, erzählt euch noch kurz einen Witz. Ich bin auf dem Weg.
Sollen wir denn jetzt auf einmal einen Witz hernehmen?
Die schlechteste Hinrunde aller Zeiten hatte Tasmania Berlin.
Ey, du hast eine Bildergalerie. Lern noch mal, geh mal zur Bob Andrews Recherche-Class und lass dir mal gucken.
Nein, das macht Spaß, mir die Zahlen dazu
anzusehen. Ja, aber das ist doch, warten da und du hast eine fucking Bildergalerie, wo erst.
Hallo, also, Entschuldigung, hast du in dieser Sekunde gerade irgendwas anderes vor? Gibt es irgendwas, was
du... Ich hätte eine Frage, weil ich finde, dein Bart ist sehr gut rasiert und da würde mich mal interessieren, ist das der Rasierer, den ich dir gegeben habe? Der Bartstoppel?
Ja,
der Stutzer? Mhm. Und welche Stufe nimmst du da immer? 7?
7, ja.
7 Millimeter? Mhm. Aber dann am Gerät noch auf 1 oder auf 2,5?
Wisst ihr, welche Mannschaft schon mal mit 7 Punkten den Klassenerhalt geschafft hat nach der Hinrunde?
Ja, Mainz 05.
Mainz 05.
Genau.
Die wir noch nicht geredet haben.
Genau. Und Mainz 05 spielt jetzt gegen Kiel und Kiel bräuchte ein ähnliches Wunder wie Mainz damals. Aber es scheint nicht in Reichweite zu sein, denn auch in diesem Spiel konnte Kiel nicht so wirklich mithalten. Mainz gewinnt das 3-0.
Tut das. Wann spielt denn Kiel in der Bundesliga?
Okay. Du musst dir das nicht merken. Es wird wahrscheinlich nicht für lange sein. Gewisse Sachen muss man sich nicht merken. Das ist auch wie in der Schule schon, wenn man weiß, okay, es...
Wenn du ein Funkenherz für die Eintracht gehabt hättest, wärst du nach Kiel gefahren und hättest dir angeguckt.
Ja, hast du aber nicht.
Aber du bist halt nur so ein Forum-Fan.
Forum Ultra.
Ja, aber der Forum.
Forum Ultra. Ja, ey, lass uns jetzt mal reden über Kiel und Mainz. Mainz war die beste.
Was willst du da sagen?
Was willst du machen? Gehen auch relativ früh in Führung, natürlich mit Amiri, dem drittwichtigsten Spieler für Mainz, der da direkt die Weichen gestellt hat. Und dann haben sie noch vor der Pause nachgelegt mit Burkhardt. Ja, und dann kam Kiel einfach auch nicht mehr zurück.
Ja, die kam auch überhaupt gar nicht erst rein. Also nach einer halben Stunde hat der Rapp schon wieder den Doppelwechsel rausgepackt. Mhm. Hat auch zum wiederholten Male in der ersten Halbzeit gewechselt.
Was meinst du, wie kommt das so in der Truppe an?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das allzu toll ankommt.
Ja, ich denke mir, geil, ich gehe hier raus.
Ja, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Aber das war auch die erste halbe Stunde, die war auch richtig schlecht. Also da muss man wirklich sagen, das war eine richtig schlechte halbe Stunde von Kiel. Da haben sie Glück gehabt, dass Mainz da nicht komplett angezogen hat. Da hätten sie nämlich schon durchaus früher das Spiel entscheiden können. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was sie im Ballbesitz wollten. Also wirklich, ich habe mir das angeguckt und dann ist dann irgendwie Holtby plötzlich tiefster Spieler gewesen. Ivicic ist dann irgendwie nach vorne geturnt und das hat überhaupt aus Zuschauersicht keinen Sinn ergeben, was die wollten. Mhm. Und Mainz hatte es super einfach dann mit einem Mann gegen Mann sich jeden Ball zu erobern und dann in Kontersituationen zu gelangen. Und auch defensiv war das mit dem 5-3-2, was sie da gespielt haben, nicht gut. Also das erste Halbzeit war nicht gut, zweite Halbzeit ein bisschen besser von Kiel, aber da war es dann auch schon eigentlich relativ egal. Also Kiel muss aufpassen, dass sie da nicht komplett unter die Räder kommen in dieser Liga, weil auch Rapp probiert viel, jede Woche eine neue Aufstellung, aber nichts greift so richtig und dann, wenn du eine halbe Stunde zwei Wechsel machst, ist das ja schon eindeutiges Zeichen, was läuft und was nicht.
Mhm. Ja.
Ist aber lustig, dass wir bei Bochum uns ausrechnen, was sie alles noch schaffen können und bei Kiel quasi schon das Wimpel wieder
Um Gottes Willen. Ins
Vereinsheim hängen.
Um Gottes Willen, kann ja auch wieder besser werden, aber natürlich, wenn du so eine Leistung in diesem Wochenende zeigst, muss man dann auch kritisch sein einfach.
Ja, ja, voll. Wir
haben bessere Spiele schon gezeigt in der Bundesliga. Und vor allen Dingen waren sie normalerweise mit Ball immer okay. Aber dieses Spiel war mit Ball wirklich unterirdisch, weil ich das Gefühl hatte, da haben dann Spieler Positionen getauscht, aber es hat sich nicht organisch zusammengefügt.
Ja.
So.
Ja. Also man hat tatsächlich momentan das Gefühl, von den drei Mannschaften da unten, kannst du Heidenheim noch mit reinnehmen, ist St. Pauli diejenige, die noch am stabilsten erscheint, wo man am ehesten das Gefühl hat, die können was holen in jedem Spiel.
Ja. Ja. Ja, bei St. Pauli hast du das Gefühl, die könnten in jedem Spiel, wenn sie auf ihr Leistungsniveau kommen, eine 0-0 rausholen. Mhm. Also egal gegen welchen Gegner, wenn die ihr Leistungsniveau abrufen, können sie auch gegen Bayern nur durch 0-1 verlieren und das wirklich auch nur knapp 0-1 verlieren. Das hast du bei Kiel nicht. Also bei Kiel hast du schon das Gefühl, da gibt es immer so einzelne Ausschläge und wenn sie dann mal wirklich geil spielen, dann ist auch geil, aber dieses Grundniveau ist nicht da. Und bei Bochum ja auch nicht. Und das hat St. Pauli ihnen noch voraus. Und so positiv ich das auch finde, dass Kiel ja auch immer was magen möchte, die spielen ja auch viel hinten raus, sie spielen viel flach hinten raus, sie möchten ja auch nicht bolzen, sie möchten ja auch nicht nur tief stehen, aber sie kommen an ihre Grenzen einfach. Also sie kommen an ihre Grenzen, wenn dann eine Mannschaft wie Mainz mit hoher Intensität reingeht, dann ist da die Klasse nicht da beim Kiel. Und da muss man jetzt auch vielleicht ein bisschen pragmatischer werden in den kommenden Wochen und sich dann vielleicht auch mal ein 1-1 oder 0-0 ermauern. Ich weiß es nicht. Jetzt kommt das ganz wichtige Spiel auf St. Pauli, was ja auch schon richtungsweisend ist, wo sie dann nochmal zeigen können, was sie können.
Das wird ein richtig spannender Kick, muss ich sagen. Mhm. Mit der Konstellation. Also mal abgesehen, ne, davon, auch fußballerisch, so wie die sich in der zweiten bewegt haben, kann das ein schöner, offener Schlagabtausch werden. Ich glaube, das macht Spaß zu gucken. Richtig. Würde ich mir auf jeden Fall x-fach lieber angucken als so
Wolfsburg gegen Union.
Ja. Und ich muss, Leute, ich sag, wie es ist. Ich bin da raus. Das macht ihr unter euch aus.
Wie jetzt das wunderschöne Spiel Wolfsburg gegen Berlin? Willst du dir nicht an?
Ja, kannst du doch mal. Das, dann kannst du doch mir mal. Also du gehörst ja zu den Leuten.
Ja.
Das weiß man ja nicht, dass du ja auch dich quasi jedes Spiel nochmal einzeln zusammenguckst auf deiner komischen Plattform, auf der du nur diese Spielszenen-Essenz da bekommst, ne? Ja. Wo das sinnlose Gepasse quasi alles weggenommen wird, damit du auch genau weißt, was passiert. Dieses Spiel dürfte da ja ungefähr eine Zusammenfassung haben, die kürzer ist als die du bei Sportschau oder so gucken kannst.
Da kann man sich einmal das Tor angucken von Baku und dann kann man sich angucken, dass Union sich dann versucht, dann nochmal gegen die Niederlage zu stemmen, haben aber ein bisschen gewechselt. Kam ja noch ein Hollerbach rein, der Schwung reingebracht hat. Da haben sie noch ein bisschen was versucht. Aber es war natürlich jetzt kein schönes Spiel, aber es ist halt Union auswärts, ist in aller Regel auch schon mal 50% Garant dafür, dass es jetzt kein Spektakel wird und dann hast du halt noch Wolfsburg auf der anderen Seite und dann weißt du auch, ja gut, was mache ich stattdessen? Ich könnte ja eigentlich mal den Keller aufräumen.
Zehn Nägel ziehen,
wieder reinschlagen, einfach Nägel austauschen. Ja. Muss man ja alle 10 Jahre mal machen, den Nagel austauschen. Nee, aber es ist einfach wirklich kein Spiel, was einen vor den Sitzen reißt oder so. Das ist, was soll ich dazu sagen? Ich habe das jetzt auch nicht in voller Länge gesehen und das, was ich gesehen habe, habe ich jetzt nicht gedacht, zum Glück habe ich das gesehen.
Nee, das war echt grauenhaft. Also man kann es nicht anders beschreiben, weil natürlich Union fährt dahin. Ja, wählen ja auch schon eine relativ defensive Aufstellung dann. Und dann ist schon klar, okay, die wollen hier auf Konter spielen gegen Wolfsburg. Und Wolfsburg, Ballbesitz ist jetzt nicht das geilste Ding. Wolfsburg hat es noch ganz okay gemacht. Mhm. Aber das ist also Union mit 9-9 Toren nach 11 Spieltagen. Ja, da weißt du doch schon vorher, was du kriegst. Mhm. Brauchst du dich auch nicht wundern im Nachhinein. Ja, und Wolfsburg auch nicht. Es ist nicht, dass die Sterne vom Himmel gespielt hätten in diesem Spiel.
In diesem Spiel, die Betonung ist wichtig.
Bleibt ja immer dein
Spektakel gewohnt.
Bleibt ja immer dein Plädoyer.
Ja, mein Plädoyer bleibt. Und das ist halt auch, deswegen bin ich ja auch so froh, dass jetzt Hoffenheim und Leipzig das geliefert haben. Wolfsburg bleibt es schuldig. Und das finde ich nicht in Ordnung. Es müsste so eine Art wirklich Vergnügungssteuer geben, die diese Vereine zahlen müssen. Entweder in Form von Toren oder in Form von Entschädigungsgeldern.
Freust du dich auf Leipzig gegen Wolfsburg?
Nein.
Aber es könnte doch vielleicht genauso eins werden.
Nee, wird's nicht. Wird's nicht. Glaube ich nicht, weil einfach Wolfsburg gar nicht in der Lage ist, 3-4 Tore zu schießen gegen Leipzig.
Ja, gut. Ich bin hier gerade bei Black Friday.
Ja. Ist auch durch, ne? Oder hast du da irgendwas?
Ja, ich gucke gerade, was so Angebote gibt. Echt gute Angebote.
Auch
beim Fußball.
Wir sind noch beim Fußball. Also ich finde diese Black Friday-Geschichte eigentlich ganz interessant. Ich weiß ja nicht, ob du dich daran erinnerst, aber wir haben ja demnächst am 5.12. eine Folge Nerd Commander im Experian. Und das ist ja direkt quasi am Mediamarkt hier in Hamburg angedockt.
Innen drin.
Und es gibt quasi ja bei Mediamarkt und bei Saturn auch diese Black Friday.
Ich habe am Wochenende
Black Week.
Hab ich da was gekauft. Im Mediamarkt.
Im Mediamarkt, siehst du?
Ja. Fernseher gekauft.
Sehr gut.
Wie groß?
Einen kleinen fürs Schlafzimmer.
War nicht unangenehm, als du ihn nach Hause getragen hast, so?
Klein, 50 Zoll. Da muss man auch mal in welchem Zeitalter wir angekommen sind, ne? Es stand im Wohnzimmer mal ein Röhrenfernseher hin zu mir, nur einen kleinen 50 Zoll. 50
Zoll ist winzig.
Fürs Schlafzimmer.
Das Geile ist, mit der Mediamarkt-App kannst du suchst dir ich habe mir den Fernseher dann angeguckt, gibst die Größe an und dann kannst du, ich habe mich dann so ins Bett gelegt, weil ich wollte genau gucken, wie groß, und dann kannst du die Wand anfangen und dann projiziert der dir so Augmented Reality mäßig den Fernseher dahin, je nach Größe, sodass du dann genau, und das funktioniert wirklich, auch kannst dann so aus verschiedenen Winkeln so gucken, dann kannst du genau gucken, wie groß sieht der Fernseher aus, wenn du hier liegst, weil oft denken, am Anfang habe ich gedacht, ja, für das Schlafzimmer reicht ja vielleicht so 42 Zoll, aber du liegst ja dann schon 3 Meter, ich habe ein sehr großes Schlafzimmer, sehr großes Bett auch, und da liegst ja schon so 3 Meter weg und dann ist es gar nicht mehr so groß.
Nee, du wolltest ja eigentlich erst an die Decke machen, weil es näher dran ist, aber da hast du ja die ganzen
Spiegel. Das ist ja der Spiegel.
Ne?
Oh Gott.
Und und dann habe ich mich dann doch für so einen kleineren, also mittelgroßen Fernseher entschieden.
Und hast du ja auch in der Black Week gekauft.
In der Black Week.
Und das Geile war, ich habe den, die haben mir, das war der letzte.
Jetzt bin ich überzeugt.
Pass auf, ich war der letzte. Und dann holst du den beim Waren, bei der Warenausgabe ab. Und dann haben die mir einen kalibrierten gegeben. Es kostet eigentlich nochmal 100 Euro, den kalibrieren zu lassen, weil du musst ja die Farben perfekt einstellen. Ich habe ihn aber, die haben mir einfach einen kalibrierten, einfach so.
Wow, hast du die Kalibrierung oben drauf bekommen?
Einfach so.
Siehste, ob ihr auch so viel Glück habt, das müsst ihr mal austesten. Entweder ihr macht das über die App oder ihr geht in den Laden selber. Hier zum Beispiel in Hamburg, wie gesagt, einfach mal in den Mediamarkt rein und vielleicht findet ihr ein richtig gutes Produkt, was für euch passend ist, zum Black Week reduziert. Bis zum 28.11. meine ich, geht es noch. Da gibt's ja nicht nur Fernseher, sondern auch alle anderen Dinge, die man so braucht. Und es ist, finde ich, auch immer ein guter Zeitpunkt, um schon mal vorausschauend Weihnachtsgeschenke zu kaufen. In der Zeit, in der sie ein bisschen reduziert sind. Was denn?
Nee, mach mal. Ich
du guckst auch gerade schon, ja, ne? Genau, und wir freuen uns sehr dann eben am 5.12. da
auch. Ja, mach Schluss jetzt.
Sieht doch nicht so.
Hängt schon? Ja, den hast du aber nicht selber angebohrt, doch, oder?
Hab ich
mit selber angebohrt?
Wandhalterung.
Bisschen hoch, aber, ne?
Das würde ich nochmal ein bisschen 3 cm runter machen.
Aber es sieht nicht so groß aus.
Nee, ja? Stimmt. Das ist ganz schön klein. So, ja. Keiner will deine Socken sehen.
Ja, ist aber schön.
Ja. Es sieht nicht so groß aus. Mhm. Das täuscht. Und dann kauft ihr euch für 40 Zoll, weil ihr denkt, naja, so groß muss ich sein. Und dann seid ihr traurig. Weil dann erkennt ihr nichts mehr.
Aber findest du dich nicht ein bisschen klein, geistig, nur 50 Zoll?
Ja, ich habe auch überlegt, ob es zu klein ist.
Und wenn du dann mal jemanden, also wenn dann jetzt mal jemand in dein Schlafzimmer kommt, könnte ja mal passieren, ja. Hast du nicht Angst, dass die dich auslachen und dich für eine lächerliche kleine Person halten, dass du nur ein 50-Zoll-Fernseher
hast? Die Gefahr ist natürlich irgendwo gegeben. Da muss man ganz klar sagen.
Im Schlafzimmer ist Größe entscheidend.
Danke, Tobi. Ich würde sagen, das lassen wir so stehen.
Damit können wir die Sendung beenden eigentlich, oder? Wüsste ich nicht, was da jetzt noch drüber kommen soll. Das,
erst was drüber kommt, eine Folge Bundesliga International. Morgen auf dem Kanal.
Tobi's on fire. Ja. Unfassbar. Morgen eine neue Folge Bundesliga International, da geht es natürlich zum einen um die Champions League, um die Euro League, um die Conference League am Rande, aber es geht auch ein bisschen um die Premier League, da kriselt Manchester City gerade. Tobias Escher wird es knallhart durchanalysieren, was läuft da gerade schief beim englischen Serienmeister. So, für den Moment, vielen Dank fürs Zusehen, wir freuen uns wie immer über Kommentare, auch gerne zur 11 der Woche, zur Kane-Debatte, hätte da vielleicht einen kleinen Dienst reingemusst. Wie seid ihr im Allgemeinen zufrieden mit Tobis Auswahl und wie hat euch die Sendung gefallen? Lasst ein paar nette Worte da.
Ich fand's gut.
Ich fand dich auch gut.
Ja, ich fand dich auch gut.
Vielen Dank. Ich fand euch alle gut. Macht's gut.
Ist alles gut.
Bis morgen.